Klug, klug.
Biertaucher Podcast. Folge 46.
46.
Prost. Prost. Ich habe noch gar nicht geöffnet.
Was sollen wir dir aufmachen?
Ja, ich halte gerade nämlich das. Ah, super, danke Florian. Hält das Mikro. So, jetzt bin ich
also
auch bei
euch. Also diesmal mit dem Host.
Mhm. Mit Gregor.
Ah,
ah ja.
Also mit Johnny und mit Gregor.
Parallel. Und mit Florian.
Mhm. Und schöne Grüße von Martin.
Ja, stimmt, stimmt. Hat gemeint, er ist das nächste Mal wieder dabei. Erstes Mal Open Air, oder?
Heuer.
Ja, ich meine, also, ja, klar. Also wäre ich für vier Tage ein bisschen verfolgt, das ist noch klar. Man hört die Vögel zwitschern. Ich hoffe, die tote Katze wird die Windgeräusche abhalten. Und es ist halbwegs warm. Sehr gut. Sehr gut. Starten wir. Ich habe keine Hausmeisterthemen wirklich, außer dass uns der Johannes wieder sehr liebes Feedback gegeben hat. Eigentlich zu sämtlichen anderen Folgen, also in den letzten drei oder so, hat er jeweils immer schön kommentiert und hat auch auf Reddit kommentiert, glaube ich, einen Themenvorschlag von dir.
Mhm. Das, er war das?
Yep.
Ah, gut. Das habe ich noch nicht so ganz. Ich habe gedacht, das war einer von euch.
Ja. Ja, Reddit ist...
Und eine Frage, wer ist jetzt Wautzi-Bautz auf
Reddit? Wautzi-Bautzi.
Ah, alles klar, okay.
Auf Twitter und auf Reddit.
Damit haben wir dich de-anonymisiert.
Ja, es ist aber nicht so schwer, glaube ich. Auf Twitter steckt halt immer meine Homepage dabei. Aber
na dann, ja.
Oh mein Gott, jetzt im Zuge der Vorratsdatenspeicherung muss ich meine Spuren alle kappen.
Ja, untertauchen. Ja,
dann berichten wir gleich einmal das allerwichtigste Anliegen, was jeder tun sollte, jeder aufrechte Österreicher.
Genau, und zwar, da möchten wir das nutzen. Ich war gestern beim Socializing der AK Vorrat, also des AK Vorrat, Abskreis Vorratsspeicherung, und möchte hiermit nochmals alle unsere Hörer aufrufen, falls ihr es noch nicht getan habt. Man kann immer noch was unternehmen gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und zwar zwei Dinge. Es gibt auf zeichnemit.at die Bürgerinitiative, die richtet sich gegen die EU-Richtlinie, die diese Vorratsdatenspeicherung überhaupt also aufgebracht hat. Und aktuell jetzt wirklich gegen das Gesetz, das seit 1. April in Österreich in Kraft ist, eine Verfassungsklage unterstützen. Also der Christoph Joel vom Boltzmann-Institut für Menschenrechte als Jurist und der AK Vorrat möchten diese Klage einreichen. Also es ist genau genommen ist, glaube ich, eine Individualbeschwerde, das ist ein Rechtsmittel, das man halt hat als Bürger.
Okay.
Und jeder kann mitmachen, indem er sich auf verfassungsklage.at sich erstmal durchlesen, worum es geht, und dann mit seiner Unterschrift, das muss auf Papier sein und schriftlich dann per Post kommen, kann man dann die Vollmacht geben, dass
also
man...
Also durchlesen, mitklärt. Ausdrucken, unterschreiben, genau. Der Brief einschicken, ne?
Wie gesagt, das ist jetzt so mehr als nur eine Unterschriftenaktion, man gibt damit wirklich die juristische Vollmacht, dass man, dass auch Namen in deinem Namen mitgeklagt wird.
Also ich bin dann Mitkläger.
Genau.
Und habe ich dadurch dann Prozesskostenanteile?
Nein, das Ganze, also AK Vorrat übernehmen die Kosten, man hat keine Kosten, man hat dann... Das ist nur quasi,
aber habe ich die moralische Niederlage, wenn ich mich dann juristisch nicht durchsetze gegen die Republik?
Also hast du mit deinem Gewissen sozusagen? Nein, du hast das gute Gefühl, dass du zumindest alles getan hast, was in deiner Macht stand.
Mhm.
Also eigentlich moralischen Sieg in jedem Fall.
Ja, aber es gibt ja Voraussetzungen, oder, dass man da mitmachen kann.
Genau, und zwar hier in diesem, also da es sich um eine, also man kann beim Verfassungsgerichtshof nur Beschwerde einlegen gegen etwas, was einen persönlich betrifft.
Mhm.
Das heißt, man muss direkt von diesem Gesetz betroffen sein. Und das ist
bin ich als Österreicher
dann nicht als jeder Österreicher, weil es könnte ja sein, dass du kein Telefon, kein Internet und kein Handy hast.
Ah, also taub, offline.
Zumindest nicht auf deinen Namen. Oder in einer WG zum Beispiel, wenn es nur einen Internetanschluss gibt, dann kannst du nur der machen, auf dessen Name es angemeldet ist. Aber solltest du auch nur eins von dreien haben, also einen Handyvertrag auf deinen Namen, einen Festnetzvertrag oder einen Internetvertrag auf deinen Namen lauten oder auch auf deine Firma, obwohl ich glaube Einzelunternehmer ist man kein Jurist.
Da bin ich eh selber wieder.
Du selber, ja. Aber auch Firmen oder auch Vereine zum Beispiel sind auch, besonders Vereine sind auch juristische Personen, können da genauso mitmachen, wenn sie also eines dieser Dinge auf ihren Namen laufen haben.
Und bringt das jetzt außer der Publicity was, dass da viele Leute mitklagen? Hat er durch das sozusagen die Argumente mehr Gewicht oder müsste es nicht total wurscht sein vor der blinden Justitia, dass das ein einziger Sandler, der klagt, müsste genauso recht haben, wie wenn ganz Niederösterreich klagt?
Das ist korrekt. Eigentlich, also es, wir hoffen ja auch so, dass sich der Verfassungsgerichtshof nicht unter Druck setzen lässt. Mhm. Und das ist richtig, auch wenn nur einer klagt und der Verfassungsgerichtshof nimmt diese Klage an und befindet dann, das ist unrechtmäßig, dann hat das genau dasselbe juristische Gewicht. Aber es geht nicht nur, also das ist juristisch auf jeden Fall richtig, aber es geht vor allem auch um die Aufmerksamkeitsbildung. Es ist so, man sieht es auch bei ACTA, Dinge, die einmal kurz aufpoppen in den Medien oder auch in dem Bewusstsein der Öffentlichkeit, irgendwann veräppt das Ganze wieder und kommt in einer ähnlichen Form oder anderen Form wieder. Und es ist auch wichtig, dass man ein Zeichen der Politik gegenüber setzt.
Also dass man sagt, auch ich schreite da ein, das betrifft
genau,
mich
und wenn
politisches
das
Zeichen setzt.
Die, so wie es aussieht, die größte Individualbeschwerde, der größte Verfassungsklage der Zweiten Republik wird.
Laut okay. Steinhauser auf der Demo die Mutter aller Verfassungsklagen. Ne?
Genau, das kann man auch sagen. Und das ist dann schon ein klares Zeichen, dass erstens die Medien zwingt, darüber zu berichten. Also so Dinge werden dann weiterhin präsent bleiben. Und es ist auch ein Zeichen an unsere Politiker, also an die Politik, dass da wirklich nicht nur einer dagegen ist. Und der hat halt da, keine Ahnung, einen Widerspruch gefunden, sondern dass wirklich viele das
meinen. Und vielleicht auch ein bisschen eine Vorbeugung, dass wenn sie denselben Blödsinn in 2 Jahren wieder versuchen und am anderen Namen das dann schon wissen, da werden sich dann noch mehr dagegen wehren. Ne? Also das
genau.
Kann nicht erst auf die Idee kommen.
Außerdem, diese aktuelle Lage jetzt momentan ist es ja sehr, zum Glück sehr stark in den Medien vertreten. Das schafft jetzt auch Bewusstsein in der Bevölkerung, wie es vorher noch nie gab. Also viele Menschen haben sich ja natürlich noch nie darüber Gedanken
gemacht. Spin nutzen.
Genau, und das geht umso besser, desto mehr Leute dahinter stehen. Also man kann es, ich kann es nur empfehlen, einfach durchlesen, mitmachen und auch weiterempfehlen. Denn momentan, wir erreichen also hier im Podcast wahrscheinlich auch sehr viele netzaffine Menschen, die Podcasts, Twitter, Ähnliches hören und lesen.
Ich vermute es.
Ja. Außer wir werden wieder mal wo ausgestrahlt vielleicht. Aber, ich rufe nur auf, aber auch weiter erzählen im Bekanntenkreis, im Offline-Bekanntenkreis, also der Oma, im Opa erzählen, was das genau ist, was da jetzt kommt. Und vielleicht kann man den einen oder anderen dazu auch motivieren, sich dazu beteiligen und weitererzählen.
Und wenn man die Klage einreicht, gibt man da mehrere, also wenn man jetzt Internet und Handy hat oder so, gibt man da beides an oder gibt man nur eins von beiden an? Macht das einen Unterschied?
Es macht dann, also es ist ein Formular, also ein Formular, das du ausfüllst, also diese Vollmacht, du kannst dort ankreuzen, welche Punkte dich betreffen. Aber bitte wahrheitsgemäß ankreuzen. Es wird dann, also damit das Bestand hat, diese juristische Aktion, muss es auch korrekt sein und wird dann sicher auch oder eventuell stichwortartig geprüft. Also.
Na klar.
Aber ja, etwas, was uns alle angeht und jetzt können wir es tun. Es wird uns sicher eine Zeit lang dauern, also realistisch wird das ein Jahr dauern, bis ein Verfassungsgericht sich der Sache annimmt und das dann durchgeht, aber so lange werden wir es halt leider nicht loswerden. Aber jetzt ist noch die Chance, dass man überhaupt was dagegen tut und Grundrechte verteidigt.
Ja, und dann können wir ja gleich fortsetzen mit einer Reportage. Wir waren nämlich alle 4 demonstrieren, ne?
Ah, genau.
Durchaus, durchaus.
Und wir stehen dazu.
Also, wir waren, es war keine Demo, es war eigentlich ein Trauermarsch.
Wir waren trauern, ja. Wir haben getrauert um die österreichische Privatsphäre. Ne?
Sie wurde begleitet in einem Sarg vorangetragen, es wurde Trauermusik gespielt.
Mit Polizeibegleitung wie ein Staatsbegräbnis.
Ja. Leider nicht Danny Boy, das hätte ich mir gewünscht, noch als Trauermusik. Ja, dann sind wir die Marilferstraße runtermarschiert und sind dann schlussendlich vom Parlament gelandet, wo es dann noch diverse Reden gegeben hat.
Womit ich meinen letzten Podcast korrigiere, also es war überhaupt nichts mit dem Heldenplatz, wie ich behauptet hatte.
Es war schon geplant.
Aber
aufgrund des unsicheren Wetters wurde das dann kurzfristig umdisponiert um das dann nicht zu sehr zu zerstreuen, falls es zum Regen anfängt.
Ja, und es gab beim Heldenplatz eine Schlusskundgebung. Beim Parlament. Es hat gesprochen, glaube ich, Steinhauser von den Grünen, von der Piratenpartei, den habe ich nicht gekannt.
Weiß ich jetzt auch keinen Namen.
So mit schwarzen Haaren. Dann noch einer von der AK Vorrat, der, glaube ich, gesagt, sie haben die erste Demo, die sie gemacht haben, waren 6 Leute und jetzt waren es doch immerhin ein paar hundert, beziehungsweise über 1000. Und es hat dann gesprochen eine Aktivistin aus Island, die von ihren Erfahrungen geredet hat. Ich habe nicht ganz kapiert, ob die Parlamentarierin war aus Island oder nur Bürger, also engagierte Bürgerin, aber vielleicht ist der Unterschied in Island nicht so groß, weil die ja sehr basisdemokratisch aufgestellt sind.
Wollte ich noch nachschauen, habe es leider vergessen.
Auf jeden Fall, die komplette Rede von ihr habe ich auf YouTube gestellt und man findet es auch auf einigen anderen YouTube-Videos. Gibt es ja auch in den Shownotes zu sehen.
Ja, und ganz am Ende hat es ja noch ein Soundfile, ein abgespieltes gegeben von Anonymous.
Eine Rede,
ja.
Mit dieser weiblichen Stimme,
von Anon Austria oder von Anonymous? Das ist eine gute Frage, nämlich.
Kann mich erinnern, ich glaube, es war Anon Austria.
Das kann natürlich sein.
Was auch, die haben auch nochmals inhaltlich darauf hingewiesen, dass es ja, wie unsinnig die Maßnahme ist, es gibt diverse Studien bereits, auch aus Deutschland, wo der wissenschaftliche Dienst schon gezeigt hat, dass diese Maßnahme eigentlich in Relation nicht verhältnismäßig ist. Also der Prozentsatz, der dadurch vielleicht mehr aufgeklärt wird, steht nie in dem Verhältnis der Betroffenen und oder die Verbrechen, die damit aufgeklärt werden, könnte man auch ohne Vorratsdatenspeicherung aufklären.
Also,
Ja, viele geile Fox-Massen haben wir gesehen.
Ja.
Wo auch gleich gefragt, wo man die herbekommt.
Besonders unheimlich schwarze Gay-Fox, also schwarze Massen.
Die waren ja, creepy.
Ja, das waren diese
ja. Sunnies, ja. Die waren auch nämlich in ganzen schwarz gekleidet und teilweise haben sie auch noch so Mikrofone oder irgendwie so Funkgeräte so an den Schultern getackert gehabt. Die haben so richtig,
ich glaube, der Sinn war, dass wenn es Verletzte gibt, dass ja, die irgendwie sich um
Ärzte
die kümmern können.
Sanitäter.
Stimmt, das hat es das letzte Mal nämlich auch gegeben, da habe ich ein Foto gesehen von Martin bei der ACTA-Demo und der hat nämlich damals warmen Tee ausgeschenkt.
Der Martin?
Nicht der Martin, sondern...
Achso, der... Okay. Boah, jetzt wissen wir was über den Martin.
Liebe Grüße, Martin.
Ja, liebe Grüße. Ja. So viel dazu. Jetzt stolpern wir gerade ein das bisschen.
Muss man was trinken.
Ja. Und das erste Thema vielleicht dann bearbeiten. Ah, sehr angenehm. Danke, Herr Podcast-Kollege.
Bitteschön, bitteschön.
Boah, so, das erste Thema auf Reddit.
Tust du wieder Themen zuweisen einfach?
Ja, ich gehe jetzt nochmal der Reihe von, wenn es schon die schöne Reihung gibt. So, Johnny will uns was erzählen über Hacker und härtere Strafen.
Ah ja.
Ja, da war auch von der EU ausgehend so eine Richtlinie, also oder wird angedacht momentan eine Richtlinie, die also Netzaktivisten nochmals trifft. Und zwar, es ist angedacht, Hacker oder Hacker-Tätigkeiten in Zukunft stärker zu bestrafen. Und falls es wirklich umgesetzt wird und in nationales Recht gegossen werden muss, irgendwann einmal, wurde darin angesprochen, Mindeststrafen von 2 Jahren und Höchststrafen von 5 Jahren, also darüber hinaus, für hackerische Angriffe.
Was auch immer das ist, diese Unsicherheit der Ausdrücke ist auch wieder.
Also, es steht sicher nicht so im Wortlaut drin, wie ich jetzt gesagt habe, aber es ist auf jeden Fall eine Verschärfung ärgsten Ausmaßes. Ja. Und vor allem, es ist ja. Man trifft damit auch Sicherheitsexperten, weil allein der Besitz von diversen Tools...
Was ist ein Hacker-Tool? Wo fängt das an? Wo hört das auf?
Oder niemand kennen? Die Krümmel-Putz-Idee ist dann schon sehr verdächtig. Ne?
Da sind sicher schon Sachen drauf, ja.
Ja,
oder ein Port-Scanner, Nmap.
Ich nehme an, worum es wirklich geht, ist das File-Sharen dann wieder irgendwie juristisch. Allein wenn das Strafmaß höher ist, kannst du wieder mehr davor.
Ja,
ich weiß nicht, ob das der Fokus ist.
Nicht im Vornherein, aber ich nehme an, darauf wird es rauslaufen, weil wer...
Sowas schwimmt sowas immer mit, aber ja.
Sie wollen vielleicht auch eher Anonymous schneller was anhängen können.
Mhm. Ja. Und schon mal die Furchtkeule schwingen.
Ja.
Also
drakonische Strafen.
Denk mal dran, du brauchst nur stell dir vor.
Schärfer Strafen helfen, wie wir wissen.
Aber ein höheres Strafmaß, allein wenn es theoretisch ist, hilft dir juristisch auch, weil es dann für die Sachen gleich an den Staatsanwalt hinhirzen kannst, wo sonst jemand sagen würde, für das Strafmaß zahlt sich das nicht aus, was ja beim Fallschirm derzeit zum Teil ist. Ne?
Oder zum Beispiel der Schluss zur Vorratsdatenspeicherung, da muss ja auch bei einigen Maßnahmen, glaube ich, mindestens 1 Jahr Strafe sein. Mhm. Wenn jetzt das zum Beispiel schon in 2 Jahren bestraft wird, hast du gleich mal einen Grund, Vorratsdaten zuzugreifen. Und
ich glaube, nach
der eine Hebel greift in einen anderen.
Ja. Schellennervöses Denken.
Es gab eine Straftat ja bei Vorratsdatenspeicherung in der EU-Richtlinie und in der österreichischen Umsetzung steht irgendwas mit die Strafe, dessen Schwere irgendwas.
Irgendein
was jetzt nicht Paragrafen. Definiert ist. Also bei schwerer Strafe ist, glaube ich, 2 Jahre mindestens.
Mhm.
Stimmt. Und
genau das.
Das ist bei uns wieder nicht so definiert. Und es wurde dann auch in den Medien immer wieder bei manchen Artikeln so verwurschtet, die Richtlinie, die EU-Richtlinie mit der österreichischen Umsetzung irgendwie zusammen verschmolzen irgendwas dann wieder veröffentlicht.
Ich nehme an, die Tendenz sieht man klar, ne? Also kriminalisieren des Kartons und schärfer. Von uns eigentlich.
Also, es geht. Also, im Rohentwurf war das drinnen, dieser Begriff der schweren Straftat, und hat dann den parlamentarischen Prozess nicht überlebt.
Das war,
nicht. Ja. Es gab auch in sicher Deutschland mit den Hacker-Tools, die wurden in Deutschland verboten.
Ist das in Deutschland noch aktuell?
Aber ich weiß nicht, ob die noch existieren oder wie die ganzen Ausnahmen sind, dass das umsetzbar ist, weil, wenn das noch immer in der ursprünglichen Fassung aktiv wäre,
ja, wenn da geahndet
werden würde, dann gäbe es keine IT mehr in Deutschland.
Erinnert mich ein bisschen an dieses Verschlüsselungsverbot. Das war auch eine Zeit lang diskutiert, dass du nicht verschlüsseln darfst. Ne?
Das haben sie in Frankreich auch verboten gehabt, starke Verschlüsselung. Deswegen gibt es französische Windows-Versionen, die Verschlüsselung in schwache Versionen nur drin haben, die dann sofort knackbar ist.
Ja, natürlich, am besten ist es nur der Staat darf verschlüsseln, nur der Staat darf Hacker-Tools besitzen. Ja,
das war aber mal wirklich im CD auch so, dass du deinen Privacy Key uploaden musst an irgendeine staatliche Stelle. So.
Sozusagen Ironie-Tag auf und zu. Dass man das nicht falsch verstehen muss. Aber, ja,
wie gesagt, Transparenz ist das, was ein Staat eigentlich das Vertrauen, also mit dem sich der Staat eigentlich das Vertrauen verdienen sollte, und das geht uns halt immer mehr abhanden.
Andererseits, es gibt gute Nachrichten, in Deutschland steigt die Piratenpartei in den Umfragen, ich nehme an, es ist auch ein bisschen eine Reaktion darauf von den Leuten, die sich da nicht richtig vertreten fühlen.
Haben sie einen Erfolg?
Mit 7% oder so, immer so in der Richtung.
Sie sind auch gut aufgestellt, also ich höre ja immer wieder einen Podcast und so, und die sind...
Mit deutschen
Die sind sehr aufgeweckt und sie versuchen sehr viel systemisch zu ändern. Ich glaube, das ist einer der wichtigen Arbeiten, was auch so spannend wird. Einfach viele Jungparteien, die werden halt auch aufgerieben, weil halt diese verkrusteten staatlichen Abläufe halt immer die gleichen sind. Und die bringen da, hat man das Gefühl, jetzt noch frischen Wind rein. Ich meine, sie werden auch natürlich an vielen Sachen scheitern und lernen müssen und werden doch auch nicht einfahren, aber man hat zum ersten Mal, höre ich wieder, was politisch, was so halbwegs ein bisschen pfiffert. Ja.
Gut, dann kommen wir zu Patenten. Linus Torvalds hat bei einem Microsoft-Patent geholfen, dass es aufgelöst wird.
Ja, das war eine Story.
Ja, ich habe sie gepostet, aber kann mich jetzt nicht mehr voll dran erinnern. Es war ein Blogartikel und ich glaube... Es ging um Motorola, einfach selber nachlesen.
Das war Microsoft für Microsoft, und ich weiß nicht, was das
Patent... Microsoft wollte gegen irgendeinen anderen Megakonzern so ein Patent wahrmachen, und obwohl das jetzt nicht die Absicht war vom Linus Torvald, hat er durch sein Linux irgendwie denen da schon ein großes Argument rausgenommen, was dazu führen könnte, dass sie da sehr viel juristische
Munition verlieren. Die Geschichte ist nämlich nicht unköstlich, die haben nämlich so begonnen, es gibt nämlich alte Postings vom Linus und anderen, über dieses Thema, dieses Patent betreffen, mit früherem Datum in einem Forum, also bevor diese Patentansprüche gestellt wurden. Ja. Und dann haben die Anwälte von Microsoft begonnen, das Datum anzuzweifeln. Genau, ja. Und haben das immer, ist das wirklich? Sind sie sich sicher mit dem Datum? Wie soll der Linus irgendwie in seiner Holzhammer-Methode, wie er halt so drauf ist, dann irgendwie gesagt, das ist halt lächerlich irgendwie jetzt. Mal bitte aufhören.
Genau, da waren das zu Ende gehen. Die Postings waren aus der CompOS Minix Use Group. Das war die, wo ganz ursprünglich die ersten Linux-Diskussionen, also wo
der
Linux
damals
erstmals seine Flame Flamewars waren, überhaupt
gegen Linux. Tannenbaum.
Genau, das war in Tannenbaum seine Newsgroup. Das ist ein anderes Thema zwar, aber diese Postings gibt es natürlich alle noch in Archiven mit Datum, und das ist ja Anfang der 90er, wann das war. Früher? Bin geschichtlich
kurz Anfang der 90er.
Und ja, und auf jeden Fall war das halt deutlich, sie haben damals auch technische Diskussionen geführt, das glaube ich um lange Dateinamen in alten Dateisystemen und so.
Ich glaube, ja, das war auch der konkrete Grund.
So wie man zum Beispiel bei FATS zum Beispiel lange Namen nachträglich, obwohl es bei DOS nur 8 Buchstaben haben durfte. Und ich weiß jetzt nicht genau, um welches Patent es da aktuell ging, aber die haben damals schon genau solche Sachen diskutiert. Und damit quasi bewiesen, glaube ich, dass das nicht in dem Patent das erste Mal war, sondern schon viel früher.
Was aber nicht die Patentierung gehindert hat von dem, ne?
Ja,
oder erst jetzt nicht, anscheinend.
Ja. Ja, aber patentieren kann man fast alles lassen. Wird es jetzt wahrscheinlich
das nicht wurde schon verhindert, aber es sind halt 10.000 andere, die haben ja ein riesiges Arsenal an Patenten. Das ist
halt die teilweise auch genauso lächerlich sind.
Ja, richtig. Der Krieg geht weiter.
Ja, ist ja cool, Thomas. In den 90er zufällig ein Posting geschrieben, was jetzt zum Beispiel wieder
gegen Microsoft. Das ist doch schön.
Die Daten nicht wegwerfen.
Deshalb Vorratsdatenspeicher.
Ja, natürlich, aus dem Grund sollten wir alle unsere Daten für immer speichern.
Aber nicht für 6 Monate, sondern länger.
Ewig.
Internet vergisst nicht.
Das Wichtige ist, wenn ich will, kann ich meine Daten speichern, und das ist ja das, ich darf selber entscheiden. Ich kann Facebook preisgeben, was ich will, weil viele Leute das vergleichen zum Beispiel. Ich gebe Facebook so viel Preis, und gegen die Vorratsdatenspeicherung rege ich mich auf. Der Unterschied ist der freie Wille. Ich kann mich entscheiden, ob ich zu Facebook will oder nicht. Ich kann sagen, ich möchte meine Homepage, meine Blogpostings für 10 Jahre öffentlich stellen oder nur für einen Tag. Bei der Vorratsdatenspeicherung hast du keine Entscheidung. Und du weißt nicht mal mehr, also nicht einmal, ob jemand und wie jemand die Daten verwendet.
Wobei, wenn du es einmal veröffentlicht hast für einen Tag oder so, das kriegst du eh nicht mehr raus,
aber
du
musst das Internet vergisst.
Aber du hast vorher die Entscheidung, stimmt natürlich
recht. Aber man müsste halt die Leute noch alle aufklären, dass es wie das ist, wie nicht.
Also dieses seltsame Argument, Facebook ist euch auch egal, das ist überhaupt kein, also das ist einfach nur, also
was ich ein bisschen peinlich fand bei der Demo, dass irgendwie das erste, was ich gefunden habe, war die Facebook-Gruppe davon, wo man teilnehmen kann, ich bin jetzt bei dieser Demo.
Ja.
Mit Namen und Adresse.
Nachdem die Daten, die vor dem 1. April angefallen sind und
in den, also zum Beispiel Mobilfunkdaten, die sind ja noch gespeichert, weil die werden ja für die Rechnungslegung noch benötigt. Und die müssen ja auch in die Vorratsdaten übergeführt werden. Das heißt, bei den Vorratsdaten sind sehr wohl auch Daten dabei, die vor dem 1. April angefallen sind.
Alle, die nicht verloren gegangen sind vorher vom Bohrer.
Ja, genau. Falls leider nicht zufällig irgendwo verloren hat. Aber das heißt, das ist ja wahrscheinlich, falls die Polizei Auskünfte zu dieser Demo, also in einem Verfahren da Auskünfte einholt, sind die Daten wahrscheinlich bei den Providern eh da.
So, ich würde da noch was einwerfen zu den Sachen, was man online stellt mit den Cloud-Services und ähnliches. Mega-Upload gab es jetzt auch eine Klage, dass ein ehemaliger User von legalen Sachen, der hat seine Backups immer hochgeladen auf Mega-Upload.
Mega-Uploads sind die mit dem
Kim.com? Genau, okay, ja. die jetzt alle down sind und innerhalb von den nächsten Monaten gelöscht werden sollen. Mhm. Zumindest wollen das die Provider, weil jetzt zahlt natürlich niemand mehr die Petabyte an Daten, die da rumliegen. Der will jetzt klagen, dass er seine Daten wieder kriegt, weil er seine ganzen Backups auf Mega-Upload liegen hat.
Aber wen klagt er da?
Gute Frage, wen genau?
Also die Neuseeland?
Die Behörden oder die Sperre
USA?
Wir hatten die Sperre
eine gute Frage.
Ich glaube,
die USA in Neuseeland, aber
USA war klar.
Ja. Und ja, aber andererseits ist natürlich Pech, wenn genau seine Festplatte eingeht, während die Online-Services downgehen.
Tja.
Aber ja,
es gibt auch rechtmäßige Nutzer, oder?
Es ist nicht immer gut, wenn sich die Wolken verziehen.
Ja, wenn man unbedingt in die Wolke was reinschieben muss. Das war bei Amazon auch schon, dass dann manche Sachen einfach verloren gegangen sind durch einen Fehler.
Tja.
Das schützt nicht vor alternativen Backups, sollte man auf jeden Fall haben. Und jetzt wird es überhaupt eng, glaube ich, für alle anderen File-Hoster auch. Also ich habe heute gehört, dass sie jetzt verschärft vorgehen wollen gegen Filesurf.
Gegen alle möglichen
Woo-Uploads
und was aber Files. Nicht, was da aber auch war, ist RapidShare hat jetzt irgendwo bei einem Prozess gewonnen oder so. Die gelten nicht als illegal momentan.
Ja, die RapidShare werden übrig bleiben. Das ist meine
Prognose. Die sind ziemlich seriös angeblich von dem, wie die Struktur aufgebaut ist in den Server und alles. Und dem Angebot, und da haben sie nicht so viel Angriffsfläche.
Haben sich allerdings auch verpflichten müssen, dass sie beobachten, das Internet, welche Files, welche anderen Seiten auf sie hinlinken. Und wenn sie feststellen, okay, viele Seiten linken auf ein illegales File hin, dann müssen sie das von sich aus dingen. Also es ist halt schon einiges an Aufwand, was sie da auf sich nehmen müssen, um weiter im Markt bestehen zu können. Also
da fällt mir jetzt thematisch passend dazu ein, das, was ich gelesen habe, so ein Pastebin, wie der Pastebin.com wird oft verwendet von Anonymous und anderen anonymen Gruppierungen, um diverse illegale Daten, die sie halt irgendwo erbeutet haben, zu veröffentlichen. Und dass die sich jetzt, also die haben sich dazu bekannt, dass sie in Zukunft mehr darauf schauen wollen, was gepostet wird und versuchen es. Ich glaube, die sind auf die Zehen gestiegen.
Die sind so ordentlich auf die Zehen gestiegen. Und die schießen sich aber ins Fuß, weil das ist halt einer der großen Stärken von Pastebin.
Ja, du kannst es schnell.
Vielleicht sollte man klären, was Pastebin ist,
für die,
die es nicht wissen.
Zwischenablage im Internet. So auf
aber ist die nicht extrem für Code veröffentlicht?
Ursprünglich was für Code, dass man zum Beispiel bei IRC einfach nur einen Link postet. Ich habe da ein Problem mit dem Code oder hier ist mein Errorlog.
Das der Code wurde ja dann schön farblich auch dargestellt.
Genau, stellst du mal schnell alles.
Kopierst mal schnell rein und so weiter und der andere kannst du
dann und wie ist das, bleibt das dann persistent für immer? Oder?
Nein, je nachdem, man kann sagen, dass es nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht wird. Man kann sagen, in der nächsten halben Stunde löscht es wieder, je nach Anbieter. Bei Pastebin.com selbst, ja, gibt es bis zu einem Monat oder so, dann wird es automatisch gelöscht. Wenn man nichts angibt, weiß ich nicht, es wird wahrscheinlich auch irgendwann einfach wieder gelöscht. Also für
Dauer. Mir fällt das auf, wenn man Programmiersprachenforen durchsucht, ist oft ein Pastebin-Link und der funktioniert dann nicht mehr, wenn das irgendwie schon ein paar Jahre alt ist.
Das ist das Problem, ja.
Aber es ging halt darum, wenn man einen Chat zum Beispiel schnell will, so in den Chat kannst du nicht den ganzen Code posten, wenn du eine Frage hast, so eine technische Frage. Und bei Pastebin musst du dich nicht anmelden, du gehst einfach hin, postest das rein.
Also und es schaut gut aus,
ja. Rein auf Englisch und schickst, bekommst einen Link zurück und den kannst du dann im Forum, also in den Chat also weitergeben. Und dieses Nicht-Anmelden einfach hinsurfen, mal reinkopieren und ist temporär online, das wird dann missbraucht, um Dinge zu.
Ja, es gibt ja eh nicht die.
Und die sind werbefinanziert, die Pastebin?
Ja,
oder
sind werbefinanziert, ja.
Es gibt auch diese Image-Hoster, dass man irgendwie Screenshots schnell mal hochlädt und wem schickt. Und ähnliche Sachen, die werden auch immer genauso angegriffen. Wenn sie vorher kontrollieren, was hochgeladen wird, dann dauert das viel zu lang. Dann kann es niemand mehr brauchen. Ja.
Dann wäre ihr Geschäftsmodell eigentlich verloren, weil es geht ja darum, schnell, unkompliziert, schnell was
scheren.
Also,
ja.
Gut, das nächste. Ich kann eine Reportage einwerfen. Ich war bei der Subotron-Veranstaltung und zwar war das eine Diskussionsrunde über Ausbildungsstätten der Game-Industrie in Wien. Mhm. Es war unter anderem das Institut für Medieninformatik vertreten, das SAE-Institut. Zwei Entwickler waren da, die Fachhochschule Technikum war dort und noch einige andere, die ich jetzt nicht mehr auswendig weiß. Und moderiert hat der Robert Glashütter. Ich habe ein Bier lang durchgehalten, dann bin ich etwas vor Ende gegangen,
weil ich ein bisschen müde war. Was war der Fokus der Diskussion?
Es ging eigentlich nur darum, dass sie, also ich habe nicht rausgekriegt, was genau jetzt das Thema war. Es ist so ein bisschen dahin gewabbelt, die Diskussion. Aber okay. Es war eigentlich so, wie wenn man jetzt einen Podcast hört, nur dass die Leute wirklich vor dir hast. Also das war das Angenehme und nachher kannst du mit ihnen an der Bar halt ein Bier trinken.
Mhm. Ja, das ist direkt.
Und, aber sie haben einfach so geredet, wie ist das jetzt, wenn man in Wien Game Designer ausbildet, ist da überhaupt ein Markt, weil es jetzt keine AAA-Firma mehr gibt seit dem Zusammenbruch von der einen Firma, Sapalot, die ich jetzt auch nicht mehr weiß.
Joe Wood.
Joe Wood, ganz genau.
Mhm,
und
ich hab
gemeint, ja, es gibt halt nur kleine Firmen in Wien, man kann schon leben, aber wenn man wirklich gut drauf ist, haben sie gemeint, soll man woanders hingehen.
Ich meine, Joe Wood ist eigentlich nur Publisher.
Jo, eine Zeit lang wurde er auch programmiert.
Jo, okay.
Und ja.
Und, ein Ja und ein No.
Yeah.
Jo.
Und einer, das war Institut für Computergrafik. Die hat gemeint, ja, sie machen da schon urlange, also wirklich ganz tolle grafische Vorlesungen, wo sich die Studenten die eigene Grafik-Engine programmieren müssen.
War nicht alles. Zufällig der Werner Burgert-Hofer? Hast du
das? Doch, ich glaube, der.
Mm.
Und der hat dann gemeint, ja, die Leute, also die bei ihnen gut sind, die gehen sind dann weltweit in Kalifornien und so, gehen die dann in große Firmen und so. Und dann wurde halt ein bisschen geredet, ob Wien sich als Standort auszahlt. Und dann wird wieder geredet von den Entwicklern. Ja, da hat einer gemeint, ja, also wenn er jetzt wen sieht, der gut programmieren, also der gut arbeiten kann, dann nimmt er den auch, wenn er nicht gescheit programmieren kann. Das ist ihm jetzt nicht der wichtigste Skill, sondern ihm geht es mehr um die Arbeitsethik und die Ideen, die der hat. Und der andere hat dann gemeint, na, das würde er nie machen, weil er will nicht den ausbilden, der soll ausgebildet aus einer Uni rauskommen, dass er ihn anstellt. Und da haben sie halt so herumdiskutiert. Und dann hat einer, der am längsten entwickelt hat, der hat dann gemeint, ja, er hat nie eine Uni besucht, er hat sich alles selbst
beigebracht. Die Frage ist eh, ob man von der Uni erwarten kann, dass die sollen ja keine Entwickler ausbilden, im Endeffekt, das ist ja nicht das Ziel.
Ja, es gibt einen Masterlehrgang Game Design und so. Also
ja, okay, Design und ähnliches, aber es ist nicht unbedingt dafür da, dass der dann wirklich entwickelt, weil das wäre die Ausbildung viel zu teuer, wenn der dann selbst Code schreibt.
Ja.
Ja,
es gab einen eigenen, der hat nur das Game Design unterrichtet, auch wieder an mehreren Instituten, hat gesagt, also er tut wirklich nur aufs Design reden. Und was mir am besten gefallen hat von der ganzen Diskussion, war der, Namen jetzt auch schon wieder vergessen, vom Media Informatik Institut, und der hat gemeint, ja, er geht eigentlich in der Kinderuni zum Beispiel, diskutiert er mit Kindern, was ein gutes Computerspiel ausmacht. Mhm. Da diskutieren sie einfach und kann er auch mit Minderjährigen feststellen, dass die allein durchs Diskutieren drauf kommen, warum ist ein Spiel gut, was macht das Spiel gut, warum spiele ich das überhaupt und so. Und der hat gemeint, das sind extrem wichtige Erkenntnisse auch für die Kinder dann selbst. Ja. Und dann hat er halt gesagt, ja, und ich finde eigentlich, das gehört in der Schule unterrichtet. Und dann war da riesen Szenenapplaus, alle versammelten Nerds haben dann geklatscht und so und sagt, ja, genau, das gehört in der Schule unterrichtet. Und das war halt dann eine Konklusion. Sonst ist es eher so dahin gefasert,
die Diskussion. Cool,
aber es war nett, es war richtig so wie Live-Podcast hören.
Stell dir mal vor, so wie Buchbesprechungen in der Schule, hast du dann eine Game-Besprechung.
Ja, es gibt aufgeweckte Lehrer, die sowas machen.
Fallout 3.
Bis nächste Woche.
Wir kommen in der Postapokalypse.
Diablo 3 kommt jetzt.
Aber es ist nicht so lächerlich, wie das jetzt vielleicht klingt. Okay. In Krems war ich auf einem Vortrag, da haben es gebracht, einen, der in Deutschland, glaube ich, gibt es einen sehr rührigen Informatiklehrer, also der ist einfach in einem Gymnasium und der hat seine Schüler analysieren lassen, Mario Karts. Und zwar die Aufgabenstellung war, zu beweisen, ob bei Mario Karts gecheatet wird vom Spiel aus. Also ob das Spiel dir, wenn du schlecht spielst, bessere Boni gibt und bessere Power-Ups, als wenn du gut spielst. Und das haben halt die 15-Jährigen oder so einfach rausgeregt mit Testen. Die haben Test rein gemacht, haben manche, die haben halt dauernd spielen müssen, andere haben das dokumentiert, dann haben das mit Excel ausgewertet und so, haben das halt lösen können, ohne irgendwelche Programmierkenntnisse. Aber war ein super Projekt, ne? Und auch das sozusagen einem wissenschaftlichen Anspruch genügt hat. Ne?
Ja, das kann man durchaus machen, wenn man will. Computerunterricht irgendwie in die Gänge kommen sollte, oder?
Könnte,
das jetzt, könnte, sollte, würde.
Man lernt ja genauso analytisches Herangehen an eine Sache.
Absolut, es kommt halt auf die Leute an. Du brauchst einen Lehrer, der das auch drauf hat und den Willen dazu hat.
Das, ne? Man kann.
Jo. Das reicht nicht, das in einen Lehrplan zu schreiben.
Anderes Thema.
Dann kommen lustige Sachen raus.
Auf jeden Fall, das, was die österreichischen Schulen halt tun, ist derzeit, wenn man die HTLs ausklammert, ist derzeit die Leute auf Office-Software vorbereiten. Ne?
Auf den HTLs auch.
ATLs auch.
Ja, das ist auch.
Dort lernen
sie
wenigstens noch Java oder.
Naja. Nicht, nein, Java wäre schon schlimm genug, aber nicht einmal.
Nicht
teilweise
einmal.
Visual Basic oder C-Sharp ein bisschen.
Aha.
.NET Sachen sind sehr begehrt. Oh, oh. Je nach HTL wieder.
Okay,
bei,
okay.
Bei meiner war es so.
Tja.
Bei mir im Gymnasium war einfach was Pascal.
Ja, ja, immerhin. Das ist aber schon her, oder?
Ja. Aber dann hat man eigentlich Rückschritt. Ich habe auch Pascal gemacht, nämlich auf der Schule. Und dann auf der TU haben wir dann angefangen, glaube ich, mit Modular 2,
ja,
oder?
Wir haben Eproc noch mit Modular 2 gemacht. Also einfach zu programmieren.
Um total abzuschweifen, was ist das Schicksal von Modular 2? Ist das schon tot, oder?
Ich weiß es nicht.
Ist gerade groß im Kommen wieder.
Ich habe das außerhalb vom Uni-Zusammenhang nie gehört.
Nein, ich hab keine Ahnung, was.
Ich habe in meinem ersten Semester Physik auch Fortran 77 programmiert.
Oh, ja,
77
genau.
Steht für die Sprachversion.
Ja.
Und das wieder, glaube ich, immer. Also weiß ich jetzt nicht. Aber
na, Fortran ist noch nicht ganz tot.
Es gibt schon neue Versionen mittlerweile, aber es ist sehr.
Du findest ja auch Fortran-Code im Netz, auch bei irgendwie Bauingenieursachen und so. Findest
genau,
du auf der Fortran-Listing.
Sehr viele mathematische Features drin. Aber ist schon lange her. Also.
Nicht tot zu kriegen, so wie Cowboy.
Um das abzuschließen, lernt es Python, Leute.
Zum Beispiel.
Jo. Gut, machen wir weiter mit Datenschutz und der
bitte
Gegenseite
schon.
Facebook und ähnliches. Es gibt ein neues Facebook-Spiel.
Ja.
Über Datenschutz. Oder wie sagen wir, einen Datenhändler.
Ja, und zwar von Wiener Leuten gemacht auf, ne?
Das ist, ich glaube, es
oder
ist
österreichische
von,
Gruppe auf jeden
Fall.
Ja.
Von wem ist, wer hat das überhaupt reingestellt? Ich weiß nicht, oder?
Ich glaube, ich weiß.
Dann musst du auch was erzählen.
Okay, also ein nettes Facebook-Spiel, was mich dann sofort, obwohl ich nie Facebook-Spiele spiele, habe ich das dann wirklich gespielt.
Du musst aber kein Facebook haben, doch.
Nein, einfach eben als Browser-Version. Und so, was spielt man? Man spielt einen schmutzigen, gierigen, korrupten Datenhändler, der die Facebook-User schamlos ausbeutet, indem er ihnen halt
also
so...
Also nicht nur Facebook, also
Die Netznutzer, indem er so seltsame Spielchen programmieren lässt und Gratis-Tests und worauf die halt abfahren.
Ja.
Und dann sieht man halt grafisch visualisiert, wie deren ihre Daten dann in eine allmächtige Datenbank fließen. Und die Daten kannst du dann wieder verhökern an andere Kunden, die dir dafür
Banken,
Geld geben. Und mit dem Geld kannst du dann wieder Programmierer anheuern. Und das Ganze ist halt in so einer 2D-Grafik mit so schwabbelnden, blubbernden, zeichentrickmäßigen Computern und Leuten. Und was mich dann wirklich so einen richtigen Reality-Moment gehabt hat, ich habe nicht das Tutorial durchgelesen, aber einfach wild herumgeklickt und mich gefreut, dass da die Daten herumschwirren.
Ja.
Und dann habe ich anscheinend irgendwas richtig gemacht, weil dann ist, ja, Bonus, du hast jetzt freigeschaltet einen neuen Bekannten, nämlich Karl Krasser mit K. Da war so eine Fratze mit Brille und so ein Grinsegesicht und er vermittelt dir gleich drei neue Bekannte und dann hast du dann noch drei so pseudo, also ganz leicht verfremdete Politiker gehabt und die haben da dann wieder Geld und anrüchige Sachen gegeben, dass die da noch mehr seltsame Geschäfte machen. Also mir hat das extrem gefallen. Also jetzt nicht von der Aufmachung, sondern vom politischen
Thematik.
Ansatz, dass du die Thematik einfach als Spiel rüberbringst und dadurch das Bewusstsein schärfst. Also nur Hut ab vor den Leuten, die das wirklich gemacht haben.
Ja, und die AGB war auch ist ziemlich gut von dem Spiel.
Ja.
Sendet mich ein bisschen an das
hat die
Spiel.
Wer,
Ich weiß jetzt nicht komplett, aber es war irgendwie im Endeffekt, ja, man kann machen, was man. Sie machen mit den Daten dann, was sie wollen.
Das war, was Johannes gepostet hat, oder?
Wir waren gegebenenfalls ihre Privatsphäre und stellen personenbezogene Daten nur unter Umständen Dritten zur Verfügung. Möglicherweise setzen wir auch Google Analytics ein.
Nein, wirklich, da hat jemand was drauf.
Ja.
Vor allem das genau das Mittel eines Facebook-Spiels oder Spiels jetzt, um einzusetzen, also das als Mittel einzusetzen, um zu zeigen, was die anderen Spiele eigentlich machen.
Schön subversiv. Das erinnert mich ein bisschen an das Yes-Man-Game über die Handy-Ding. Also auch wieder so etwas ungewöhnliches Thema und ein bisschen Hack rein. Ja, ich kann passend zur Thematik bringen, einen neuen Podcast, den ich jetzt begonnen habe zu hören, auf Empfehlung von meines Bruders, die Datensuppe. Und die Datensuppe, da geht es um Datenschutz, Datenjäger, Datensammler, Datenheil und Datenzensur. Also alles, was mit Daten irgendwie zu tun hat. Und er ist nicht unoriginell, es wird von drei Leuten gemacht. Die Annika K. von Gulli.com, die hackelt bei Gulli.com mit, der vor Arkill und der Rio Riot Burns, die machen diesen Podcast. Und ich habe jetzt noch nicht viel gehört, ich habe jetzt die ersten zwei Folgen gehört. Und sie haben sehr gut informiert, besonders die Annika ist exzellent informiert. Die hat zum Beispiel die erste halbe Stunde ging über den Bradley Manning und was der derzeitige Status ist von den Verhandlungen und was da für Gesetze in Kraft
Kraft treten. Über WikiLeaks haben sie dann auch noch geredet und auch sehr viel diskutiert. Und sie hat einen sehr trockenen und krassen Humor. Also härtere Gangart. Es wird auch immer, sie redet dann auch immer über die Leute, die sie gerade irgendwie im Theater auch immer Chat laufen, die sie gerade trollen und gibt dann so Sachen. Ja, ich darf nicht sagen, für welchen Geheimdienst ich arbeite. Und wenn, dann müsste ich euch alle umbringen. Also geht schon zur Sache. Aber es ist wirklich, also die ersten zwei Folgen, die ich gehört habe, sind gut und außerdem, ja, gerade die Daten, ich fand das eine sehr schöne abgegrenzte Thematik. Ja. Das war der, den ich aufgenommen habe, dafür habe ich einen anderen gekickt, nämlich den No Agenda Podcast. Das machen zwei Amerikaner, und zwar keine Unbekannten nämlich. Der eine ist nämlich der Adam Curry, wird so gehandelt als eigentlich der Erfinder des Konzepts des Podcasts. Und der andere ist das der Randall Schwarz. Nein, das ist nicht der Randall Schwarz. Jedenfalls auch einer, der hat früher einen Linux-Podcast gemacht, den Linux Cranks, und ist jetzt noch in This Week in Tech, einer der bekanntesten amerikanischen Tech-Podcasts, immer wieder zu hören. Und ja, die beiden sind zwar lustig und reden ausschließlich über, sie nehmen sich Medien-Bits und Pieces irgendwie raus vom amerikanischen Politikern und ja, analysieren sie, regen sich auf, machen sich lustig, spielen irgendwelche Soundeffekte ein. Es ist ein bisschen, also wer...
Radioshow-mäßig?
Erstens sehr Radioshow-mäßig, also es kommt einfach, weil er Adam Curry schon, glaube ich, ein großer Routinier ist. Und zweitens, es könnte diejenigen interessieren, die vielleicht so ein bisschen affin sind und schon die Daily Show schauen oder ein Colbert Report. Mhm. Also wenn man sich für amerikanische Politik interessiert und da einen kritischen einen satirischen Ansatz sucht, glaube ich, kann da auch glücklich werden. Mich hat es jetzt auf Dauer nicht, ich muss auch wieder Podcasts loswerden, deswegen habe ich ihn jetzt mal gekickt. Es geht ja so nicht weiter.
Tag ist begrenzt.
Kann ich das ganze Internet leer hören.
Ich habe einen Tipp für dich, du könntest eigentlich mit zwei Kopfhörern in jedem Ohr einen anderen Podcast, oder? Dann kannst du deine Kapazität verdoppeln.
Muss ich noch meine Gehirnhälften kopieren, ist aber nicht so gesund.
Funktioniert nicht. Doppelt so schnell hören und hintereinander.
Ja, doppelt so schnell. Das muss ich eh probieren. Da ärgert mich ja mein Podcatcher, weil da braucht man einen extra Plug-in, genau, dass man noch extra zahlen muss.
Weil so ein bisschen schneller ist, geht schon.
Ja,
wohl da denke ich immer, oder? Ich sollte langsamer sprechen, denn ich neige, wenn ich mich selber höre, glaube ich, dazu, dass ich immer so schnell rede.
Ich auch, aber. Also ich merke auch, also
ich komme unseren Hörern nicht
durch die Themen durch. Eigentlich sollte ich langsamer reden.
Ja, mit Ruhe und Bedacht am
Podcast. Ihr wisst schon, dass unser Podcast ständig über eine Stunde ist. Und ich habe immer noch den Verdacht, dass die meisten Leute nach 20 Minuten abdrehen.
Aha. Ja, deswegen braucht man noch mehr Vorratsdatenspeicher, damit wir wissen, wann sie abdrehen. Ja, genau. Also wir führen jetzt eine Liste ein. Warum sind wir für die Vorratsdatenspeicherung? So,
was haben wir? Machen wir nicht so ein paar schöne Kinofilme oder so, ein paar nette Themen?
Schöne Kino, also Kinofilme habe ich irgendwo.
Ja, Florian, du hast am
ja, der Artist gesehen.
Du hast der Artist
ja, geschaut. Ja, ist jetzt auch schon eine Weile her, aber ich war jetzt letztens zweimal nicht da. Der Artist ist ein ziemlich cooler Film. Also ich
hat
der
Oscars gewonnen oder so?
Der hat, glaube ich, einige Oscars gewonnen. Ja. Der ist ein französischer Film, aber hat für weiß nicht wie viele Oscars nominiert und alle möglichen Sachen auch gewonnen. Bester Film hat es, glaube ich, gekriegt, einen Oscar. Das ist im Grunde ein Stummfilm in Schwarz-Weiß. Aber von der Aufmachung her extrem super gemacht. Also es geht um einen Stummfilm-Schauspieler, der zu der Umbruchszeit, wo der Tonfilm aufkommt, halt sich nicht umgewöhnen will, weil er jetzt auch nicht der Jüngste ist und will weiter seine Stummfilme machen, weil er glaubt, das ist viel besser und weil du da viel mehr Gestik einsetzen musst. Und niemand will ihn sprechen hören. Und dann geht halt irgendwie sein ganzes Leben vor die Hunde im Endeffekt, weil er nicht sprechen will. Und das Ganze halt komplett ohne oder fast ohne Ton und Hintergrundmusik.
Das heißt, du hörst Musik im Film, aber du hörst keine...
So, es ist wie ein Stummfilm. Also okay. Er spricht im Grunde niemanden. Also okay, ich würde jetzt spoilern, wenn ich es verrate.
Aber siehst du dann auch diese Zwischentafeln oder hast du wenigstens
hin und wieder, also zwei, drei Mal ist ein Dialog mit so einer
Fullscreen-Tafel,
wo dann drin steht, was sie reden, aber du kriegst sehr gut mit, um was es geht, ohne dass sie ein einziges Wort reden.
Cool, ja. Das ist richtig die Schauspielerqualität von damals, ne?
Genau. Und das ist extrem gut gemacht für die... Da kommt die Zeit rüber, wie das war und gleichzeitig trifft er eine junge Schauspielerin, die Tonfilm dann macht und urberühmt wird und er das erste Mal in irgendeinem Stummfilm mit ihr einen Film macht. Mhm. Und sie wird dadurch erst berühmt dann. Mhm. Und eben, bei ihm geht es immer weiter bergauf, ab.
Bergab, ja.
Und das ist halt super abgebildet, die Spannung zwischen, wo der Umbruch ist zu einer neuen Technologie.
Wo eine neue Technologie die alte verdrängt.
Das, ja, so gesehen.
Spricht uns an, uns nicht.
Das ist immer wieder. Und das sieht man ja jetzt auch, wenn was Neues kommt. Viele sträuben sich dagegen.
Aber es geht bergab mit den Alten.
Ja, wenn man sich zu lange sträubt, ist meistens nichts Gutes.
Da hätte ich gleich Überleitung. Es geht nämlich nicht immer bergab mit dem Alten, wie man jetzt sieht, das Thema mit Wien und die Stadt Wien und Linux.
Oh.
München hat gezeigt, es geht.
Ja. Regionale Schande, ja.
Da gab es jetzt die Meldung, dass München hat das auch gemacht. Die haben das auch so eine eigene Distro, die haben
Linux.
Sogar zusammengearbeitet oder zum Teil kooperiert mit Wien oder zumindest ähnliche Dinge.
Ja, es gab einen Transfer. Wenig.
Oder Transfer gab es
zumindest. Es gibt der Projektleiter, das ist der Florian Schlössl.
Dass ich nicht zu viel sage, weil ich weiß mich selber nicht genau. Aber
ja. Auf jeden Fall, die Münchner machen was mit Linux, genau. Und die Wiener versagen.
Also sie haben auf jeden Fall auch miteinander geredet und das ist nicht, dass sie nichts voneinander gewusst hätten. Und die haben ja auch gewusst, dass sie in Wien wieder zurück sind zu Microsoft und die haben das beibehalten und berichten sehr Positives und haben jetzt, glaube ich, 4 Millionen Euro Lizenzkosten gespart mittlerweile. Mhm. Und
sie haben, wer das errechnet, sie haben, glaube ich, auch was neue Software gekauft, die sie kaufen hätten müssen, gekostet hätte. Also, wenn's nicht so genau
das sagen. Macht auch weniger Probleme.
Ja, stimmt, sie haben auch
positives Feedback,
was sie gesagt haben, von den Support-Teams und so weiter.
Ja, es sind deutlich weniger Support-Anfragen jetzt worden.
Also ja, die haben gezeigt, die neue Technologie kann
die Münchner
sein. Ich komme da mal konkrete Zahlen rüber oder so. Mich hat das immer geärgert, es ist so oft tot geredet worden, man konnte keine wirklichen Informationen darüber bekommen. Es gab dann wirklich dann auch so lancierte Stories mit so, ja, und eigentlich ist das in die Hose gegangen und sie überlegen schon wieder zurückzukehren. Also da war wirklich sehr viel Nebelfackeln da im Sturm, die geworfen wurden.
In Wien wollten sie auch nicht viel investieren. Im Grunde, und das war auch der politische Wille nicht so.
Das war ja auch dieses Beispiel, das gebracht wurde, was nicht unter Linux liefert, dieses
Kindergarten-Software
für,
weiß nicht genau, wobei es eine webbasierte Software, also eine Webanwendung.
Ja, sie haben echt ActiveX gebraucht, wegen Kopierschutz oder so, aber ich glaube, die Firma selbst hat gemeint, sie würde das auch portieren, dass es mit Firefox unter Linux geht. Das hätte ein bisschen was kostet, wäre günstiger gewesen, als nur eine Lizenzen, aber das wollten sie nicht.
Also ich habe mal einen Vortrag gesehen über den Projektleiter, also von dem Projektleiter, der das in München
Das war wo wir unseren allerersten, wo wir uns kennengelernt haben, damals im Rathaus.
Nein, ich habe ihn nicht im Rathaus gesehen, ich habe ihn einmal im Museumsquartier. Mhm. Kann sein, dass er im Rathaus auch gesprochen hat. Und dann hat er halt einfach erklärt, was ganz interessant war, dass durch die Open-Source-Strategie auch sehr viel in örtliche IT-Unternehmen investiert wird, die dann daran arbeiten können und dass das halt dann weitere wirtschaftliche Kreise zieht. Das fand ich einfach einen interessanten Aspekt einfach, was das auch nachziehen kann.
Ja. Wisst ihr, wird da eigentlich viel Lobbying betrieben bei, also zum, ich weiß nicht genau, wie Microsoft Firmenkunden betreut oder so?
Naja, in München ist Steve Ballmer persönlich nach München geflogen und hat sich mit der Stadtregierung getroffen. Genau. Also keine Lobby.
In Wien weiß ja auch, gibt es eine Microsoft-Niederlassung.
Ja,
da wurde auch, also da
aber
ist auch
jemand persönlich war.
Nicht der Steve Ballmer persönlich vielleicht, aber
das ist zu klein dafür, aber in München war wirklich
es gab Lobbying,
eine der größten.
Sich drauf verlassen.
Wahrscheinlich halt auch.
Weil es gibt sogar in der Open Source Group der Wirtschaftskammer gibt es auch einen Microsoft-Lobbyisten drinnen.
Der ist immer, ja, der ist auch Linux.
Also und für den haben sie auch Geld, dass der überall drauf ist.
Ja, mit deinem Stand vertreten.
Also wenn die sogar so etwas Unwichtiges wie die Open Source Group der Wirtschaftskammer beloben können, dann Wien ist recht, ne? Wo es auch viel mehr geht.
Die sind überall, ja. Das ist der eine.
Ja. Wenn der Wiener nicht da ist, dann.
Man hat das ja auch so gemerkt, die Linux-Tage früher noch im Rathaus, dann schon. Ja,
stimmt,
wenn ich einmal schon ins Rathaus gelatscht war, es aber nicht nur dort, dann war es nämlich im alten Rathaus.
Ja, das ist mir auch passiert.
Okay. Das ist jetzt aber nicht unbedingt Schuld der Stadt Wien, also das kannst du auch der Organisation der Linux-Tage.
Ja, die Wiener Linux-Tage sind von der Organisation.
Haben wir eh schon mal geredet drüber.
Ja.
Zumindest sind sie jetzt diesmal wieder im Technikum. Also zumindest gibt es jetzt einen Standort, der.
Weil das Technikum letztes Jahr war jetzt auch nicht so
war nicht
der Hammer.
Doll, aber
der riesen Microsoft-Stand mit dem Kinect, wo dann die ganzen Technikum-Studenten dort gestanden sind und
Xbox gespielt haben.
Das war der Sinn von der ganzen Veranstaltung.
Ja, aber ich meine, sag mal, es gibt überhaupt einmal einen Standort, der Sinn macht von den Technikum-Studenten und so, und wenn sich der einspielt, ist durchaus Hoffnung, dass einmal was wird aus den Wiener Linux.
Ja, wenn sie nicht irgendwie von den Leuten, die jetzt immer wieder dort sind, es geht irgendwie mehr bergab.
Das Ich schließe mich dir voll an, aber ich bin nicht glücklich damit. Ne?
Deswegen Grazer Linux-Tage
fahren. Grazer Linux-Tage sind klasse.
Die sind super. Cool. Also da ist das
kann ich nur sehr empfehlen.
Auch sehr fachlich
schon Stand gut. Gehabt und so, ja. Also sind auch internationale Leute in Graz.
Nett.
Auch wenn du in Chemnitz bist zum Beispiel am Linux-Tag, hängt dort ein Riesenplakat Linux-Tag Graz. Wenn du die Linux-User anschaust oder irgendeine Zeitschrift, dann wird dort aufgelistet der Linux-Tag Graz als sehr internationale cool. Veranstaltung.
Naja, vor allem sie sehr richten sich eben nicht, in Wien versuchen sie immer irgendwie allen, alles sich an alle zu richten, ja. An Anfänger, an Versierte und das funktioniert nicht. In Graz sind halt hauptsächlich die mehr versierten User.
Wobei Graz auch schwankt. Also ich war mehrmals dort. Einmal waren es ganz gesteckt voll und einmal war es schlechter gewesen. Dann haben sie gesagt, es war irgendwas mit dem Wetter oder nachher war Feiertag oder so. Und dann war einfach weniger Leute in Graz. Und das merkst du halt, weil es eine kleine Stadt ist. Mhm. Wenn die Studenten dann weg sind, dann...
Ja, aber für sich, aber ich glaube, den einen Tag sind dort... Also pro Tag sind dort, glaube ich, mehr Leute als in Wien.
Ja, das auf jeden Fall. Aber Tage, man muss auch fairerweise sagen, Graz ist nur einen Tag. Ne?
Ja,
ja,
also aber der Tag
richtig. Der Tag zahlt sich aus.
Gut.
Nächstes Thema, nächstes Glück.
Was nehmen wir als nächstes?
Ganz am Schluss hätte ich noch eine Buchbesprechung, aber die dauert ein bisschen länger. Also macht's vielleicht vorher irgendwie.
In Originallänge.
Ist das kurz mit
dem
Thema Linux war noch
etwas. Ich kann einen Zwischenrand bringen.
Aber hat nicht noch jemand einen Film angeschaut von euch?
Ja, schon, aber vielleicht machen
wir. Also meine Filmklassiker kann ich da auch noch
stimmt.
Kurz erwähnen. Bitte ein schöner, voller Kulturpodcast. Nach all diesen traurigen Politthemen.
Also machen wir jetzt Film oder?
Na, tut's bitte, was ihr wollt. So, Florian, bitte weise ein Thema zu.
Ja, meine Filmklassiker, von die ich die letzten Wochen jetzt auch gesehen habe,
ja?
War erst einmal To Be or Not to Be. Das ist, glaube ich, ein polnischer Film.
Aha.
Mhm. Aus dem Jahr 1942. Also mitten Kriegszeit und Hitler-Deutschland. Und das ist eine ziemlich.
Nicht die Mel Brooks-Verarschung.
Es ist genau eigentlich derselbe Film, nur Mel Brooks hat genau denselben Film genommen, das Drehbuch und selbst verfilmt. Also ist
das Original. Achso, das ist das Original sozusagen. Okay.
Es ist im Endeffekt, ich habe Mel Brooks Teil vorher schon gesehen.
Ja.
Es ist praktisch derselbe Film, nur mit einem Schauspiel und deutlich älter. Aber mindestens genauso gut. Es ist ziemlich lustig, weil ja, sie verarschen die ganze Zeit die Nazis.
Ich glaube, ich habe über den gehört. Ich glaube, es ist ein Ernst Lubitsch-Film, wenn ich mich jetzt
nicht erinnere.
Ja?
Ja.
Okay.
Und ja, es geht halt im Grunde darum, dass irgendwelche Schauspieler in Polen sind. Dann bricht der Krieg aus, die Deutschen kommen und sie sind im Untergrund und versuchen die ganze Zeit immer irgendwas für Polen zu tun.
Ich heb's dann auf.
Okay, wir haben es aufgenommen. Ja, und das kann man auch drüber sagen. Man sollte
bekannte mal anschauen, Schauspieler, die man kennt jetzt, außer Louis? Oder?
Naja, ich persönlich kenne nicht so viele aus dem.
Ja.
Aus
und der schwarz-weiß Zeit. Das Ganze dann, oder?
Ja, also 42.
Okay, also To Be or Not To Be.
Genau. Der ist ziemlich gut gelungen und was ein anderer Klassiker, den kennen sicher viele, ist The Third Man.
Ja, ah, den spielen sie ja
dauernd. Hast du jetzt erst gesehen?
Den habe ich, ja genau, den habe ich im Kino so, ne? Jetzt gesehen. habe ich, weiß ich nicht, warum ich den nie gesehen habe. Der ist halt so alt schon.
Der rennt eigentlich ständig im Burgkino.
Genau, da ist mindestens
das Burgkino ist das dritte Mann-Kino irgendwie. Ja, ist da wer dann drin oder wie schaut das aus, wenn man den dritten Mann im Burgkino anschaut? Ist man dann ganz allein im Saal?
Nein,
oder
sind da lauter Touristen? Dort sind halt das Studio nur im Burgkino, das ist relativ klein. Aber da waren schon 10 bis 20 Leute.
Ah, schon, ja.
Und der läuft eigentlich eh jede Woche, ich glaube zwei, dreimal die Woche. Und wird noch immer gern gesehen.
Mhm. Einen großen Orson Welles.
Und das Coole ist ja, der spielt ja, also obwohl ich glaube auch die deutsche Fassung hat ja ziemlich viel englische Teile oder die englische Fassung hat ziemlich viel deutsche, aber du hörst deutsche Originalsprache drin, Hans Moser
sind,
und so.
Genau, es sind,
das hat mich immer extrem fasziniert.
Ja. Wie sie so unbeholfen versuchen, Englisch zu sprechen mit den Amis, das kommt extrem gut rüber, weil es einfach authentisch ist, dass die Engländer sprechen Englisch, die Amerikaner sprechen Englisch, die Russen sprechen Russisch, die habe ich nicht verstanden. das halt die Österreicher sprechen Österreichisch.
Und da gibt es ja diese super Szene mit dem kleinen Bub, der so sagt, Mörder, Mörder.
Genau, boah. Da habe ich gedacht, what the fuck, was ist mit dem?
Ja, den muss ich mir auch noch
mal anschauen. Ich weiß noch, wie ich schulgegangen bin, so als Gstermi im Gymnasium, ist der irgendwann im Fernsehen gelaufen. Ne? Und alle Kinder am nächsten Tag haben immer gegenseitig mit dem Finger gezeigt. Und ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe jahrelang nicht kapiert, was der Schmäh dran ist. Ne?
Ja, also jetzt spielt es ihn, glaube ich, eh fast nie. So, ja. Wenn man sich anschauen will, sollte man ins Kino gehen.
Jetzt im Sommer könnte man sich auch überlegen, sich den dritten Mann anzuschauen und nachher die dritte Mann-Tour
mitzumachen. Die habe ich schon mal gemacht vorher.
Ich habe
ich gesehen, aber das Kind habe ich die gemacht.
Das wollte ich echt schon länger
machen. Ja, gibt es auch beim Karlsplatz.
Kann man direkt vom Kino raus, ums Eck und schon ist man bei der dritten Mann-Tour. Kann man gleich danach, glaube ich, machen.
Wirklich? Ja, cool. Cool. Ich finde mal schon gesehen, aber dann werden wir es mal verbinden. Weil das wollte ich schon länger mal machen.
Wobei, wenn du den Film gesehen hast, ist es enttäuschend, weil das, was du siehst auf der Tour, ist relativ nah beieinander und klein. Also im Film schaut das so aus, als ist ganz Wien untertunnelt mit kilometerlangen Katakomben.
Was ich vorher auch gemacht habe, bevor ich mir den Film angeschaut habe, auf Wikipedia mal geschaut, den Bericht drüber. Das ist auch ziemlich interessant, weil da stehen einige möglichen Triviera-Sachen drin, dass manche Sachen halt nicht aufgenommen sind, dass irgendwo im Hintergrund ein Doppeldeckerbus aus London zu sehen ist, weil manche Sachen haben sie in London gedreht, weil es in Wien Nachkriegszeit, das ging schwer, immer alles zu drehen. Ich habe den Doppeldeckerbus leider nicht gesehen, obwohl ich darauf geachtet habe, aber andere so Kleinigkeiten.
Was man sieht, ist die Ruprechtskirche und da ist, glaube ich, so eine kleine Lore auch, wo Schutt wegräumen damit, ne? In einer Einstellung siehst du die Ruprechtskirche und rundherum die Ruinen, wo halt alles zerbombt ist.
Ja.
Am Schwedenplatz, wo jetzt die ganzen Kirchenhäuser sind, ne? Die sind in den 50er Jahren erbaut haben.
Kommt vor, glaube ich, ja. Ja, und es kommen so viele Sachen, wenn man. Also, es würde nicht auffallen, dass das zum Beispiel in London ist. Mhm. Zum Beispiel der Zentralfriedhof, der angebliche Zentralfriedhof ist irgendwo ein Friedhof in England. Aha. Das sind keine Grabsteine, sondern lauter Kreuze, irgendwelche mit teilweise keltischen Symbolen noch.
Aber Riesenrad sieht man.
Genau, das Riesenrad kommt vor.
Die Cortina-Bob-Achterbahn, ich weiß gar nicht, ob es die jetzt überhaupt noch gibt.
Boah, das weiß ich nicht. Im Riesenrad selbst sind sie auch, da fahren sie auch. Ansonsten, es ist sehr viel auch in Wien gedreht.
So ein Stück Wien-Geschichte eigentlich, der Film. Sollte man sehen, wenn es
Spaß hat. Sehr beeindruckend. Genau.
Und als Orson Welles-Fan.
Ja. Genau. Und gute Story eigentlich, kann man eigentlich auch nicht sagen. Ne?
Ja, die also, ist auch zeitlos. Die ist noch immer super, obwohl der Film schon so alt ist.
Ja, muss ich auch auffrischen. Ich mache jetzt den Topf zu in Sachen Film und hänge noch meinen gesehenen Film an, als letzten. Ich habe mir Spanien angeschaut, einen österreichischen Film.
Entgegen. Frage, so traurig, depressiv mit Leuten, die nichts reden oder diesmal mit Handeln?
Gute Frage.
Vom letzten Film, was man erzählt, genau, was du magst. Ja, genau, richtig,
traurig, depressiv. Nein, es ist nicht ganz so schlimm. Also diesmal ist es vielleicht ein bisschen heller angesiedelt. Es ist ein Film von der Anja Salomonowitz und die hat früher schon angefangen mit Antirassismus-Werbespots und hat dann es ist ihr erster Spielfilm, die hat vorher Dokumentationen gemacht. Mhm. Einen über ihre Familie, das wirst du nie verstehen, der Org sein soll, hat auch Preise gewonnen und einen anderen, kurz bevor es passiert ist oder so heißt er, über einen Film, über eine Dokumentation über Frauenhandel, der irgendwie auch Aufsehen erregt hat, weil sie die Frauen eigentlich nicht zu Wort kommen hat lassen, sondern immer andere Leute, die Geschichten gehört haben, diese Geschichten erzählen hat lassen. Das war halt so besonders. Aber diesen Anspruch, den merkt man auch bei diesem Film. Also dieser Film behandelt verschiedene Schicksale von Menschen und diese Schicksale sind leicht bis stark miteinander verwoben. Manchmal berühren sie sich eher stärker, manchmal schlimmer. Es gibt einen Herrn, der aus dem Osten kommt und der bis nach Spanien kommen möchte und in Österreich aber strandet. Das ist so ein starker, genau, ein starker Handlungsstrang. Und dann gibt es eine Künstlerin, die Kirchenkunstwerke restauriert. Es gibt einen fremden Polizisten, der Probleme mit der Familie hat, also mit seiner
Ehefrau. Und das ist so als Roadmovie von dem, der nach Spanien will? Oder der Film ist statisch in Österreich und die Schicksale kreuzen sich so?
Genau, du kommst als Zuschauer so ein bisschen vor, als hättest du eine Glaskugel und siehst da auf diese paar Schicksale irgendwie von oben drauf. Und es geht noch um Familienvater, der Spielprobleme hat und die rennen durcheinander und haben Wechselwirkungen miteinander irgendwie. Und er ist gut, er ist natürlich leicht, er ist schon auch traurig und auch eher ein stiller Film. Und man merkt den man merkt einen künstlerischen Anspruch teilweise sehr
stark. Also die Schmähdichte ist eher gering.
Die Schmähdichte ist bei null. Oh. Aber dafür hast du sehr schöne Aufnahmen. Sie arbeitet stark mit Farben. Es gibt eines, wo sie es so komplett übertreibt. Da geht jemand in sein Versicherungsbüro und da ist alles gelb, aber knallgelb und er ist auch gelb angezogen. Das ist und nachher ist das aber alles wieder normal. Also. Und es ist währenddessen, obwohl es ein stiller und langsamer Film ist, nicht langweilig. Also es ist, er zieht sich nicht, er ist auch nicht jetzt auf Überlänge gehalten oder so. An ein, zwei Stellen, könnte man sagen, nimmt sich der Film ein bisschen zu ernst und so ein bisschen überholte Romantik, aber das ist schon Meckern auf hohem Niveau. Der ist in Ordnung, der Film, also den kann man sich schon anschauen, wenn man in Laune ist. Ja, ja, so viel zu den Filmen.
Gut, wer weiß seine Themen noch?
Also ich bespreche mein Buch, aber dann das ist das Schlusswort.
Du lauerst leider,
dann ist
gar ich darf renten. Ich möchte jetzt noch
tut's eure Nerd-Themen lieber vorher.
Ja, also ich hänge noch einmal an, nämlich
kurz.
Möchte nämlich schimpfen auf Google. Ja.
Ich
glaube,
ich bin
nicht so,
wie
sich da Florian hat. Ja, kurze Pause. Und ja, ich möchte über Google schimpfen.
Bitte schimpfe
über Google. Bitte, bitte, etwas aufgehört.
Ja, ich habe schon keine Diskussion. Also, es folgt die öffentliche Google-Beschimpfung von Gregor.
Ja, was ja nicht so schwer zu erraten ist, warum. Google hat eine neue Version ihres Betriebssystems Android auf den Markt geworfen.
Das Eiscreme-Sandwich schon wieder?
Oder? Ist in der Version 4.0.4. Wir haben 4.0.3 und sie haben es veröffentlicht, großartig. Es gibt auch schon Firmware-Images runterzuladen. Und ich habe wieder gewartet auf ein Update over the air, aber keine Chance. Sag mal,
das, was wir uns da so drauf getan haben, ganz hackerisch, das ist ja auch noch nicht irgendwie global.
Ja, das ist eben das ist das, was mich am Google aufregt. Er sagt immer so, ja, und wir haben es veröffentlicht und dann kommt nichts. Und er veröffentlicht in Wellen, das wird schon kommuniziert, aber es ist jetzt nirgendwo klar, das heißt, wann diese Welle dich trifft. Also wenn man zum Beispiel die Foren durchliest, ich meine, Foren sind auch sehr viel Aberglaube und so, ist klar, aber da gibt es halt Nachbarn irgendwie und da haben beide ein Nexus S und der eine hat es irgendwie nach dem ersten Tag irgendwie bekommen, das Update,
also
und
der andere hat es
nicht.
Also ihr sprecht vom Nexus S.
Warum kein Update
warum kommt. Warum nicht? Also oft sehr absurd.
Ja.
Wenn Nutzer von anderen Geräten sind, dann noch viel mehr abgeschieden von den noch.
Ja, richtig. Wir sollten es. Das Nexus S hat man sich ja eigentlich auch deswegen gekauft,
weil es von Google kommt und.
Weil da die Updates einfach schnell gehen sollten. Ja. Und genau diese Aufgabe schafft es das einfach nicht. Es gibt auch so abstruse Programme jetzt, zum Beispiel den CN Official Update Checker, ja, der schaut nämlich nach in einem File, das liegt in der Baumstruktur ganz oben in dem Bild.info oder Punkt irgendwas. Mhm. Und da gibt es einen Parameter, da kann man nachschauen. Und dort ist ein Eintrag und da steht entweder Google oder Samsung oder dein Provider drin. Und das soll der Unterschied sein, weil du weißt ja nicht einmal, wenn das Update kommt, von wem kommt das eigentlich. Mhm. Das könnte nämlich von Samsung aufgeliefert werden, von Google direkt von den Update-Servern oder von deinem Provider. Ich meine, bei uns, wir haben das jetzt frei gekauft, ohne einen Provider. Ja. Ist jetzt mal, sage ich, die Provider-Geschichte, aber sind wir von Samsung abhängig oder sind wir von
Google selbst? Also wenn ich deinen Rant zusammenfassen kann, also beim iPhone wird das besser organisiert sein.
Ja, sowas bestimmt leider.
Da kommt es aus einer Hand, passt das alles. Das Hand.
Ja, und der durch das einfach dieses Thema auch von natürlich, was eh auch gut ist, von vielen Nicht-Techis berackert wird, du findest einfach kaum vernünftige Informationen, weil du hast einfach tausende Foren und keiner kennt sich aus und von was abhängt und so. Ich meine, Google hat eh nur ein Flaggschiff. Dann können sie ja drauf schauen und da mal klare Informationen rausschießen. Wenn sie es dann versemmeln, mein Gott, aber diese Ungewissheit, das ist
wahrscheinlich tun es zu viel an Google Plus herumdoktern und sich nicht um die Handys kümmern.
Ich habe mir schon überlegt, für die Zukunft, weil das der größte Kritikpunkt bei Android ist ja besonders auch bei Drittherstellern, die Geräte ausliefern, diese fehlende Update-Möglichkeit und vor allem, wenn wirklich kritische Sachen öffentlich werden, das
Lücken sind. Das, was jede Linux-Distro seit 20 Jahren hat.
Und was Android fehlt, ist so irgendwie das modulare Update-Möglichkeit, dass man zumindest Security-Patches irgendwie updaten kann und trotzdem, weil das ein berechtigtes Interesse der Provider, trotzdem denen erlauben, das so zu personalisieren. Mhm. Aber halt irgendwie in einem Rahmen, also man müsste irgendwie ein Framework schaffen, das es erlaubt, einerseits irgendwie
Systemkomponenten zu aktualisieren, aber gleichzeitig den Providern den Raum gibt, weiterhin ihre persönlichen Dinge drauf zu. Weil die wollen sich hier unterscheiden.
Ja. Einmal hat ja ein bisschen eine Modularisierung stattgefunden, wo sie halt so Sachen wie Komponenten, die Market und so ein paar Apps, dass die ohne ein gesamtes System abdecken. Mhm. Ich meine, das liegt jetzt auch schon zurück und das, da gibt es einfach, it's long way to go. Und die Handyhersteller sind jetzt gerade erst am Behirnen irgendwie, dass es nicht so ist, okay, wir machen eine Firmware und wir lassen euch damit sterben, User, sondern dass die Denke weggeht von, es ist ein Handset und es bleibt so statisch zu hin, es ist eigentlich ein Computer, den wir in der Hosentasche tragen und da möchte man Updates haben. Das ist notwendig, sicherheitstechnisch.
Ja. Und hast du deinen Unmut irgendwie also außerhalb des Podcasts jetzt geäußert? Also hast du irgendwie Google gesagt, passt auf, Leute?
Nein, noch nicht. Noch nicht.
Vielleicht solltest du so eine Facebook-Seite
wieder mal Facebook rein.
Oder ja, Google Plus, vielleicht hören es dann mehr auf dich, wo du so.
Ja, stimmt.
You suck, gar Google und dann.
Ich meine, der Shitstorm ist eh schon relativ groß. Das kommt schon an. Deutlich kommuniziert.
Ich kann mir vorstellen, dass sie dahinter sind, um dieses Problem zu wahrnehmen, aber es technisch noch schwierig ist, das irgendwie. Also, ja. Jetzt, was ich angesprochen habe, ist mit dem Updaten.
Ja. Das mit dem Ding ist noch die zweite Geschichte, die mir noch zu Android einfällt. Das war noch ein Thema, das liegen geblieben ist, dass jetzt der Android-Kernel ist ja zwar ein Linux-Kernel, aber viel vom Android-Kernel ist nicht im Linux-Kernel aufgenommen worden. Es gibt so eine Staging-Area vom Kernel, da wird Code reingegeben, der nicht im offiziellen Kernel drinnen ist.
Also im offiziellen Kernel 3 von Linux?
Genau. Genau. Und da hat sich auch keiner drum gekümmert, dass das aufgenommen wird. Und jetzt wurden mit dem neuen Kernel wieder nicht alles, aber es wurde Code von Android aufgenommen, wieder zurückgeflossen in den offiziellen Linux-Kernel. Was gut ist, was sehr gut ist. Genau. Weil jetzt kommen dann, also ich meine allein, ich stelle mir vor, Hardware-Treiber und solche Sachen für mobile Plattformen, das sind Sachen, da kann uns Android eigentlich wieder in den Linux echt nützliche Dinge bringen.
Genau, das wird dir nochmal klarstellen, man weiß, was es wirklich bringt, wenn bisher wurde das damals ja quasi ein Linux-Kern genommen und parallel entwickelt. Wenn das gemeinsam entwickelt ist, dann profitieren beide, also Projekte, dass der offizielle Linux-Kernel und der offizielle Android-Kernel, zum Beispiel wenn es irgendwas ein neues Feature im Linux-Kernel gibt, dann ist das gleichzeitig auch für Android verfügbar und umgekehrt und beide, wenn die gemeinsam, es ist natürlich ein Aufwand, man muss diese Dinge gemeinsam pflegen.
Also du plädierst dafür, dass Google sich mehr ein Beispiel
nimmt. Vor zwei Jahren haben viele Open-Source-Entwickler auch aufgeschrien, dass sich die überhaupt so abgespalten haben, weil Google hätte ja die Manpower und so, dass da diesen Aufwand da reinzustecken.
Wobei, es macht im Endeffekt weniger Aufwand, weil sie weniger selbst pflegen müssen.
Ja, ja. Ich meine, sie müssen sich an das halten, an die Kriterien und an die
Richtlinien. Ja, sie müssen sauberen Code machen und alles.
So haben sie jetzt zu Hause und auf meinem Schreibtisch kann ich vorwerken, wie ich möchte und so müssen sie sich halt an das Zusammenleben, also an die Richtlinien halten, die die Open-Source-Entwickler bei Linux.
Google sägt kräftig an seinem guten Ruf sozusagen in der Open-Source-Szene.
Das ist ein gutes Zeichen, dass sie jetzt wieder zusammenarbeiten mit den Linux-Entwicklern und das zusammenführen wollen.
Ja.
So, mache ich weiter mit Gaming vielleicht.
Bitte schön.
Ich habe zwei HTML5-Games.
Ja.
So, das eine war, das ist jetzt erst rausgekommen, weil im 1. April hat ja die Google Maps dann so eine tolle
Klötzchen-Grafik,
was ich so eine 8-Bit-Grafik.
Ja, von einem japanischen Programmierer, ne?
Das weiß ich jetzt nicht, aber es hat ziemlich gut ausgeschaut.
Vielleicht sollte man das beschreiben, ne? Der zerlegt Google Maps in kleine Klötzchen-Grafik, die so ausschaut wie eine Landkarte in einem japanischen Rollenspiel.
Wie Nintendo-Spiele oder ähnliches.
Wirklich sehr süß mit so kleinen
Zelda.
Genau, ja, so kleinen Bäume und Fluss und Berge. Und du kannst halt jede beliebige Gegend, Wien zum Beispiel, anschauen und siehst dann die Donau halt als Fluss. Und
muss man nur sehr ranzoomen, dass man sie durchgängig sieht.
Und das Coole ist, da ist ein Metaspiel drinnen, weil der hat nicht nur das gemacht, sondern er hat auch so gewisse Monster aus irgendeinem, also so gewisse Grafiken, den Eiffelturm hat er zum Beispiel eingebaut. Auf Paris kannst zoomen, siehst dann ein Eiffelturm-Symbol. Und auch gewisse Monster aus einem japanischen Rollenspiel, das ihm halt taugt, hat er auch eingebaut auf der ganzen Welt. Und dann gibt es eigene Leute, die jetzt alle diese Monster, die in dem Spiel vorkommen, auf Google Maps gefunden haben, wo er sie hingestellt hat. Also schon ein Metaspiel.
ja, und darauf aufbauen gibt es noch was. Die mapstd.com, das ist ein Tower-Defense-Spiel auf dieser Karte. Da kann man dann Google Maps-Karte, also eben die Quest-Karte.
Also ich kann mir aussuchen die Gegend und kriege die
Er fragt dich einfach nur nach dem Namen von irgendeinem Ort oder Gegend. Dann siehst du diesen Kartenausschnitt und er baut dir mit den vorhandenen Straßen irgendwelche Tower Defense Maps. Du kannst so Marker setzen, die dann Türme sind in verschiedenen Farben. die dann die anderen Marker, die daherkommen, abschießen.
Und die anderen Marker kommen ja genau auf der Straße, wie du uns gezeigt hast.
Genau,
ne?
Die kommen, die so halten genial. Sich auch an Einbahnen und alles.
So genial. Was du nicht siehst, wie du uns vorgezeigt hast, die Tower schießen nicht. Es ist
genau,
schießen,
aber du siehst die haben nur eine Reichweite nicht. Und alles, was da reinkommt, das wird halt da beschädigt.
Und hat eine Hitpoint-Anzeige, die dann
genau, es ist nichts noch grafisch, nicht ist noch nicht ja. so aufwendig, aber es läuft
vielleicht
ziemlich
gut.
Vom Menü und so weiter, das ist sehr schön.
Was ich nicht kapiert habe, hat das jetzt eine Verbindung zu der Klötzchen-Grafik von Google Maps oder
Sie
überhaupt
jetzt,
keine?
Ich habe es jetzt erst gesehen, dass Sie haben das veröffentlicht, nachdem die Klötzchen-Dings ist.
Also ich kann noch nicht auf einer Klötzchen-Map kann ich Tower Defense spielen, schon.
Genau, auf der,
also ich kann auf der Klötzchen-Map Tower Defense
man kann spielen. Man kann verschiedene Maps auswählen. Man kann cool, die normale cool. Google Maps, die Satellitenkarte oder auch die Moon. Ja. Da sieht man genau dieselbe Strecke halt am Mond. Wobei die Straßen dort eh nicht existieren.
Aber dieses so, ne? Tower Defense Spiel ist jetzt nicht Open Source irgendwie. Also
ich glaube nicht.
Noch nicht.
Sie verwenden die Mood-Tools, die sind glaube ich offen. Ein paar JavaScript-Libraries.
Ah, die Mood-Tools, ja, die kenne ich.
Wie genau die Technologie dahinter ist,
habe ich mir angeschaut. Dabei. Kommt ja mal ein Open Source-Typ drauf und baut das nach und dann ist Hoffnung, dass sich das weiterentwickelt.
Ja, dann ne? müsste man halt, wenn man es auf die Google Maps API aufbaut, ist es halt wieder ja, auch.
Auf OpenStreetMap dann
zum Beispiel, ja. Da könnte man noch viel mehr Daten rausziehen, wenn man will. Das zweite Game ist aber Open Source. Das ist von Mozilla. Die Mozilla Browser Quest.
Ah, die ich gepostet habe und du hast das
genau,
sofort durchgespielt.
Das habe ich an dem Tag, wo es rausgekommen ist, habe ich es mal angeschaut.
Ich dachte, wie macht das der Florian? Ich habe das Spiel noch nicht damit kapiert und du hast das schon durchgespielt.
Das war extrem kurz, also in einer Stunde hat man das durch.
Ah. Ich bin zu alt.
Ja, also im Grunde, das ist...
Also es ist ein reines HTML5-Spiel, ne?
Genau, das ist
so ein massiv Multiplayer.
Ja, das ist auch so ähnlich von der Grafik. Mehr so altes RPG.
Das siehst in der Draufsicht halt so Häuser und Gärten und
genau.
kleine Höhlen. Und da tummeln sich dann...
Es kann Häuser. Halt, von den Features her ist es nicht so viel drin. Also man kann neue Gegenstände finden. Das ist das Einzige, wo man sich verbessern kann. Also irgendwelche Erfahrungssachen oder Charakterklassen gibt es nicht. Man fängt da mal an, das wird auch gespeichert direkt lokal, dann HTML5-Storage. Was ich drauf gekommen bin, ist, dass es ein bisschen nervig ist, man kommt immer auf einen zufälligen Server. Das ist über das Load Balancing, da waren glaube ich 1400 Leute, wo ich
das
gespielt
habe. Das heißt, du kannst nicht immer mit denselben Leuten spielen?
Man kann sich nicht aussuchen, mit wem man spielt, genau.
Aber es gibt ja so eine rudimentäre Interaktion, also du kannst mit einem Charakter gemeinsam ein Monster fertig machen, so à la Warcraft.
Ja, genau, man kann einfach draufhauen, wenn der andere auch draufhaut, ist gut. Man kann auch theoretisch reden mit denen. Also
achso,
man
das habe ich noch
nicht gecheckt. Ja, ich stand am Anfang, man kann Enter drücken, was eingeben, dann sieht man es halt über den Kopf. Ich wollte das mit einem Arbeitskollegen gemeinsam spielen.
Ja, und?
Wir sind dann aufgekommen, wir schaffen es nicht beide auf demselben Server, weil es waren nur so 75 Leute ungefähr pro Server, bei 1400 Leuten wird das lang dauern zum Ausprobieren. Aber es sind noch so nette Sachen eingebaut, wie die Nyan Cat. Die kann man anreden, dann redet sie halt immer Nyan, Nyan, Nyan.
Und irgendein Power-Up gibt es ja, das verwandelt dich in einen Firefox.
Genau, ne? Man kriegt so einen orangenen Trank, da ist man unsterblich und wird dann kriegt ein Firefox-Kostüm.
Sehr cool.
Was auch nett war, es gibt so eine Qualle, das ist auch irgendein Mozilla, ich weiß nicht, von irgendeinem Mozilla-Projekt, das Maskottchen.
Von Seamonkey wahrscheinlich, oder?
Na, Seamonkey hat ja diesen...
An das GitHub-Monster kann ich mich erinnern.
Vogel ist doch der Sunbird. Ich bin
Sunbird, es gibt eigentlich nur, es sind alles eigentlich Vögel, aber
so
aus der Firefox.
Ja.
Es gibt auch Firebird.
Giftige, angebissene Äpfel.
Habe ich nicht gesehen, aber ich habe es nicht durchgespielt.
Zuerst geheißen.
Aber der ist ziemlich super, weil den kann man anreden, der fragt so, ja, und gefällt dir das Spiel und so weiter. Ja, der Source Code liegt auf GitHub, Link.
Ja, das ist wirklich
sehr cool. Ja, und man kann dann im Grunde, wenn man die...
Und es ist free to play, ne? Also
genau, man geht, man loggt sich ein.
Ist Open Source auch, oder nicht so mitgekriegt? Ist Open Source auch das Spiel sich?
Ja, sicher, also, es ist schon, komplett frei.
Das heißt, du könntest deine eigene Variante davon bauen.
Ja, du kannst es nehmen, kannst es verändern, kannst die Grafiken austauschen, was du willst. Eben, es wird auch direkt der Link zum Source Code im Spiel selbst verraten.
Genau, GitHub,
Und ja, es gibt so Challenges, man kann dann, glaube ich, so 20 Aufgaben, Awards kriegen.
Ich habe nur den Award Feigling geschafft, weil ich vor irgendeinem Monster weggegangen
bin. Den habe ich absichtlich gemacht. Das ist ein Trick. Ich habe auch fünfmal sterben müssen, das hat lange gedauert, weil jedes Mal, ich bin zwar immer wieder gestorben und habe mich wieder beleben wollen, manchmal ist es dazwischen gehangen, dann muss ich neu laden und fünfmal sterben ist gar nicht so einfach. Das wollte ich ganz am Ende machen.
Also du bist nur fünfmal gestorben, um diesen Award zu kriegen.
Genau. Weil irgendwie, es ging so einfach, dass ich fast tot war am Anfang, aber dann, wo ich es wollte, habe ich einen angegriffen.
Warst du einfach schon zu gut?
Ja, die haben mich nie umgebracht. Das habe ich immer um ein paar Lebenspunkte überlebt. Das war nervig.
Sind die Quests dann irgendwie komplexer oder rennst du nur in irgendeinen Raum rein und dökelst dort alle Monster und suchst die Schatztruhe nach
einer besseren Rüstung? Also im Grunde die Hauptdings ist, man muss seinen Endgegner halt umbringen. Der steht halt irgendwo rum, ein Riesenskelett oder irgend so ein Zombie-Skelett-Monster. Ich bin da reingerannt. Das erste, was ich gesehen habe, da stehen schon 10, 20 Leute drin und warten nur, bis er wieder aufersteht.
Okay.
Ja, habe ich mir gleich einmal, weil der lässt natürlich die besten Waffen fallen. Habe ich auch mal draufgehaut, der hat mich nicht angegriffen, alle haben draufgehaut und ich habe mir das gleich geschnappt, weil einer hatten den schon. Und alle haben nur gewartet, bis sie ihn selbst auch einmal umbringen können, damit sie die Quest erfüllen.
Also nur der im Finale den Todesstoß gibt.
Okay. Das kann dauern. Und es gibt eine coole Labyrinth-Quest, also ich verrate nicht, was das Ergebnis ist. Die Quest kriegst du auch erst, wenn du sie geschafft hast. Also wenn irgendwer das spielt und im Labyrinth ist, es zahlt sich aus, da mal kurz durchzugehen, ist ein guter Gag drin.
Also für ein Free-to-Play-Spiel warst du ganz gut unterhalten, eine Stunde?
Ja, für ein, zwei Stunden ist das was Nettes. Für länger geht es halt nicht, weil es kein Inhalt ist. Dann. Aber es ist mal ein guter Anfang.
Sagst du nochmal die URL oder... Wir verlinken es dann sowieso.
Wir verlinken es sowieso. Das war, glaube ich, Mozilla Webquest oder wie hat es geheißen?
Mozilla
Quest. Hex-Mozilla.org 2012-03 Browser Quest. Aber wir
verlinken
es. Browser
Quest, ja.
Oder Browser Quest Mozilla suchen, das findet man schon.
Ich habe auch ein Spiel, was du empfohlen hast, gespielt. Und es hat mich von Mitternacht, 2 Stunden bis 2 Uhr früh hat es mich gefesselt und dann eingeschlafen. Du hast empfohlen, ein Android-Spiel, Temple Run, was jetzt gratis geworden ist. Das hast du auf Reddit geschrieben.
Aha.
Und ich denke mir nichts, weil ich bin ein fauler Spieler
Temple
eigentlich.
Run?
Temple Run.
Aha.
Ja, das hast du geschrieben, ich kann es bestätigen.
Ja, und das, ich überlege es gerade nur, ob ich das... Ist das das mit so einem 3D-Monster in so... Ich bin schon an der Steuerung gescheitert auf meinem Handy.
Da, die finde ich gerade das Coole dran. Also es geht darum, das Temple Run, also das Grundkonzept ist so, es gibt, man kennt jeder von Indiana Jones, die Szene, wo man im Tempel rennt und die Kugel kommt hinter einem her. Hier sind es Affen, die einen verfolgen und der Charakter läuft einfach unentwegt weiter und du musst Hindernissen, du bist auf einer Bahn, du musst auf rechtzeitig links und rechts abbiegen, du musst unter Hindernissen durchrutschen oder kannst springen. Das sind so die Grundaktionen, die du machen kannst. Und die Steuerung ist das Coole, weil du hast einfach alles mit Swipen, mit Swipe-Gesten, also das heißt, du wischst mit den Finger, so wie es ist und es ist ein schnelles Spiel. Es hat mich ein bisschen erinnert dann Pit Trip Runner, da hast du auch, also wenn Charaktere so rennen und du kannst das Tempo nicht steuern, sondern musst immer rechtzeitig eine Aktion durchführen, das ist so ein Hindernislauf. Und ja, ich spiele das so für mich hin und höre Podcasts und dann irgendwann ist 2 Uhr in der Früh und sie haben es gut gemacht. Ich meine, es ist teilweise schon ein bisschen widerlich, weil sie wollen natürlich dann auch, dass du Coins investierst und das kaufst, aber es ist nicht aufdringlich und du kannst am Anfang, motivieren sie dich schon, weil sie geben dann am Anfang schon noch, dass du da mit verschiedenen Spielen Punkte sammelst und dann kannst du so Power-Ups haben, schneller rennen, unsichtbar sein und so. Schönes Spiel irgendwie, also macht hat echt Spaß gemacht. Ich meine, glaube ich jetzt nichts für wochenlanges Spielen oder so, aber dass es mich auf Anhieb mal 2 Stunden wegseppt, das war eigentlich ganz gut. Ja, und der zweite Game News, die ich habe, für mich als alten Adventure-Hasen, bin ich ja froh, gibt es auf Kickstarter jetzt ein Projekt, das man unterstützen kann, nämlich der Erfinder von Leisure Suit Larry.
Der
Löw.
Die Larry-Spiele.
Alle remaken.
Ja.
Also er war bei 7 davon beteiligt. Es gibt zwar den 8. Teil, aber das ist da jetzt ja nicht mehr dabei und das geht ihm nichts an. Irgendwie so auf die Art meint er. Und er möchte halt alle Teile remaken und für sämtliche Plattformen und auch für Touch-Devices angepasst. Und da bin ich halt schon froh, wenn ich die Klassiker spielen könnte. Und wenn ich dann noch ein Tablet hätte, ich spreche noch
im Konjunktiv. Achso, dann könntest du am Tablet Laser Suite Larry spielen.
Ja, Point and Click kommt wieder, ich sag's dir. Ja, die Welle ist da.
Ja, auf Touch-Device ist sicher sehr praktisch.
Ja, eben.
Und wobei, das ist jetzt anpasst. Nicht ausgemacht, wenn du jetzt auf Kickstarter das vorfinanzierst, also angenommen, du sendest da jetzt $20, kriegst du dann auch automatisch das zugebeamt?
Das Spiel?
Oder musst du es dann erst recht noch einmal kaufen? Ich nehme an, du wirst es...
Kriegt man normal.
Du kriegst es dann auf
einem gewissen
auf den Kaufpreis angerechnet. Ja.
Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich
nach 15, $20 oder so. Wahrscheinlich kriegst du gleich eine der ersten Versionen.
Wenn es entwickelt
wird. Ich muss mich mal anmelden bei Kickstarter. Ich muss gestehen, ich habe noch gar keinen Account, aber ich würde zumindest die beiden Adventure-Projekte würde ich gern schon Kohle rüberschicken.
Ja. Wie kann man da eigentlich zahlen bei Kickstarter?
Gut, PayPal und so, schätze ich.
Ja, wenn es PayPal ist. Bei PayPal wird es nichts, aber
wir haben leider noch nicht mit Flutter.
Flutter, ja.
Noch
Flutter
nicht. Wäre, also ja, Flutter ja, und Kickstarter gibt es leider noch nicht.
Flutter wird nicht. Überhaupt immer, also das mit diesem, mit dem, es gibt auch einen Spendenmechanismus bei Flutter, oder?
Ja.
Ihr richtig
ja.
Da, gell? Doch, doch, gibt's, ja. Wenn der exzessiver genutzt würde, dann...
Tja. Ja. Ich muss eh wieder mal auf Flutter schauen.
Ich habe jetzt wieder einen monatlichen Bericht bekommen.
Und?
Wie, ja, es geht gut. Ich mache ja viel Autopilot, aber ja. Diesmal habe ich auch viel so mich bemüht, mich auch ans Daily Life flattern irgendwie, dass ich währenddessen aber irgendwie so die Crunchbank Linux habe ich geflattert, weil die finde ich so cool. So eine saubere, propere Distro mit Zilis irgendwie und noch ein paar andere Sachen. Also ich bemühe mich da einfach auch jetzt nicht nur auf Abo zu flattern, sondern so auch zwischendurch zu klicken.
Ich sollte mehr Abo, weil am Ende des Monats komme ich immer drauf, oh, ich habe ja noch fast nichts geflattert.
Ja, ein Freund ja das ist die. Die kriegen dann halt viel, ne?
Die kriegen dann gleich
mal zwei. Das Kuchenstück ist groß. Mhm.
Du bist auch Flatterer, Johnny? Oder?
Nein, noch nicht, muss ich gestehen.
Hey, Flatter, Johnny
und Flatter. Verloren.
Du kannst dann den Biertaucher-Podcast
ich
flattern.
Ich habe sogar die Flatter-App mittlerweile auf dem Handy. Aber
Flatter-Plugin für Fire.
Ja, aber es ist ein... Ja, muss ich ihn gleich heute machen. Ich wollte es nicht sagen, sie haben so geschwiegen.
Na gut, wie gesagt, Gregor, vielen Dank, dass du mir erklärst, wie das Spiel funktioniert, dessen Link ich gepostet habe. Ich werde das jetzt öfter machen. Ja. Ich weiß noch, ich habe dann auf irgendein Spiel geklickt auf meinem Android, aber ich komme jetzt drauf, wahrscheinlich war das ein komplett anderes Spiel, was ähnlich geheißen hat. Bin komplett an der Steuerung gescheitert, was darauf hindeutet, dass ich das Swipe-Konzept nicht gecheckt habe. Und
habe dann gedacht, du verwendest Android deine Themenliste als Crowdsourcing. Du lässt die Leute ausprobieren.
Genau.
Die bringen dir das Wissen dann zurück.
Ich muss sagen, das geht zurück auf meine Kindheit. Ich bin ja aufgewachsen, wie man im Prater noch mit 5 Schilling Space Invaders spielen konnte, eine Runde. Ne? Und dann bin ich draufgekommen, es macht mir wesentlich mehr Spaß, so zu lauern auf meinem Lieblingsautomat, bis irgendein Profizocker hinkommt, den dann stundenlang zuzuschauen, wie er das spielt. Günstiger. Und habe ich, ja, günstiger und hat mir auch viel mehr gebracht, kostet, weil er viel Nerven weiterkommt und so. Und wir voll mitgezittert natürlich und den angefeuert. So werde ich das jetzt auch machen. Ich lasse es spielen. Na gut, ich würde sagen, so, habt ihr noch Themen?
Ja, ich habe noch meine Technik-Nerd-Themen.
Bitte schön.
Meinen Blog. So.
Du hast einen Blog?
Ah, mein Blog mit K.
Ach so,
CK.
Blog.
Ein Blog an Themen. So, was habe ich noch für Themen? Na, fangen wir an mit Z-Shell, H-Stop und ähnlichem. Nur ein paar Erwähnungen für coole Tools. Also, wahrscheinlich kennt ihr jeder Top zum Anzeigen von den ganzen Prozessen, was so läuft.
Genau.
H-Stop ist halt die schöne Variante davon, da gibt es sogar in
das
Farbe
ist bunter,
dann.
Oder? Hm? Das ist dann mehr Farbe? Oder?
Genau, es ist in Farbe und es ist einfacher zu navigieren. Man kann, ich habe mit Top nie geschafft, dass ich irgendwie was auswähle oder irgendwas damit mache.
Da musst du immer diese Pit-Nummern dann.
Ja, die Nummer, das, mit Sortierung und allem, das
Sortierung
war mit
Sortierung ist, man kann so mit den größer kleinen Tasten hin und das noch. Die Spalte hin und her springen, also total sehr nicht zu benutzen.
Ja, bei H-Stop kannst du halt einfach Pfeiltaste rauf, runter, wählst du das Ding aus.
Also auf Deutsch dann H-Top, habe ich das richtig kapiert.
Genau.
Okay.
Und ja, und suchst ganz normal Slash, Suchbegriff und findest dann halt in den Prozess und siehst oben schön in Farbe den RAM-Verbrauch und die CPUs und halt alles, was man von Top gewöhnt ist, nur in Farbe und schön und einfacher.
Aber trotzdem Konsole, also.
Ja. Das ist extrem gut. Wollte ich nur mal anmerken. Mhm. So, und die Z-Shell, meine Lieblingsshell. Die ist normalerweise, wenn man sie ausprobiert, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was aber sehr praktisch ist, ist die Grümmel-Config davon. Man kann auf grümmel.org/console die Config runterladen. Und dann kann man so coole Sachen machen wie mit Tastenkombinationen einen Befehl, den man gerade eingegeben hat, direkt in der Manpage anzeigen, ohne dass man den Befehl dann verliert, den man eingegeben hat.
Okay.
Oder das, was ich am meisten verwende, ist, man gibt einmal die ersten Buchstaben vom Befehl und kann mit den Pfeiltasten rauf, runter die History durchsuchen, die mit diesem Buchstaben anfängt. Das ist
schon sehr fein, ja.
Das ist ziemlich praktisch. Ja, und ansonsten gibt es auch sehr viele coole Sachen. Ja, vor allem auch, man kann, wenn man mehrere Terminals gleichzeitig offen hat, ist die History für alle gemeinsam.
Das ist wirklich mal was man echt brauchen kann. Cool.
In der Bash war es immer so, man macht mehrere auf und das letzte, was geschlossen wird, überschreibt die History.
Genau.
Und alles andere ist weg.
Das ist wirklich, wirklich ungut.
Deshalb.
Ja, da schreibt man normales Fall. Die Z-Shell kann mehrere Sessions gleichzeitig.
Das ist nämlich wirklich cool. Ich meine, die History allein ist schon was wert, weil das unter der Bash-Steuerung eher, das haben wir vorher kurz angesprochen, das war einfach
so kompliziert, ich immer, dass ich
History Pipes Less untersucht oder so.
Das ist aber genau, nicht das Wahre. Das die manuelle Variante, also meine manuelle Variante, wenn man die
installiert man das Grimmel Script, das ist ein RC-File, das man reinkopiert.
Du oder? Musst einfach, es steht direkt auf der Grimmel-Org-Konsole, steht einfach nur wget und welches File und einfach .z shell rc.
Also genau, das
lädt sich direkt
über der Bash-RC,
also dann wahrscheinlich genau. Z-Shell. Sehr gut. Dann startet man sich und ist fertig. Cool. Wir müssen halt das Standard-Shell am besten noch einrichten.
Heute noch.
Dann muss ich echt sagen, es steht schon lange auf meiner To-Do-Liste, mal diese Shell anzuschauen. Aber weil das Z ist mir schon sympathisch.
Ja. Passt gut.
Ja, lieber nicht aber die Config von Grimmel direkt durchlesen, die ist, glaube ich, 2000 Zeilen lang oder so.
Okay,
aber da ist alles drin, die hat Auto-Vervollständigung für Aptitude, Pac-Man,
das RPM-Sachen. Das ist nämlich auch so herrlich. Ich habe mich zeitweise auch umgespielt. Da gibt es für Bash auch so
Auto-Vervollständigung. Da habe ich mir auch selber Dinge gebastelt für eigene Scripts und also wie das funktioniert, dass man Auto-Completion auch hinkriegt. Aber es ist doch ein bisschen ein komplexer
Geschichte. Tippfehlerausbesserung hast du auch. Oh, das heißt, man irgendwann gibt einen Buchstabendreher und er sagt so, das gibt's nicht, meinten sie.
Ich habe auf all meinen Servern Reboot auch als Reboto gesimlinkt. Weil ich nicht uroft, keine Ahnung, ich muss auch gestehen, ich schreibe nicht mit 10 Fingern, sondern mit 2 und bei mir sieht immer, wie ich statt Reboot, die letzten beiden Buchstaben verdrehe, also statt Reboot mit 2 O, Reboto. Und irgendwann haben wir angewohnt,
deshalb dein Name Johnny so ein Haar an einer unmöglichen Stelle oder hat das absolut
nichts damit zu tun? Nein, so schreibt man Johnny im Englischen allgemein. Okay. Obwohl, das schreiben viele ohne Haar. Also. Aber
das kommt ja von
Johnny. Also. Oder ist es wirklich so, dass ich falsch liege und das Jahr lang falsch
ist? Dann schreibt man mit Haar zumindest.
Genau. Okay. Aber das klingt cool, also sehr passend, sehr passende Features.
Auf jeden Fall. Und das kann viel mehr, als ich überhaupt weiß.
Also noch einmal, wenn ich diese super Shell benutzen will, was soll ich dann machen als Laie, um die auf meinem Linux-System zu haben?
Einfach installieren, entweder Aptitude Install für ein Debian-basiertes oder je nachdem, oder Yum oder Pac-Man.
Und einfach nach Z-Shell suchen,
oder? ZSH heißt das Paket nochmal. Das installiert man einfach und dann geht man auf die Grimmel.org-Console, den Link werde ich dann noch reinhauen. Dort steht auch einfach nur ein Skript, da gibt es auch Vim, Configs und ähnliches.
Das macht dann diese Z-Shell besser, oder?
Das die macht es verwendbar.
Achso, das heißt, das, was ich vom Debian-basierten System kriege, allein ist noch nicht gut.
Ohne die Standard-Config ist nicht so
gut. Also sie kann wahrscheinlich urviel. Du musst ja die nur passend konfigurieren.
Okay. Also,
das ist ein Werkzeug.
Und dazu habe ich das Grimmel-Config-File, was schon gut ist.
Genau.
Okay.
Da muss man als Laie nichts mehr machen.
Genau, viel Gedanken gemacht, wie man es optimal einsetzt.
Womit wir beim Thema Linux da gerade sind, weil Grimmel kommt ja aus...
Ja, das hatten wir schon mal. Also hinschauen am besten. Das ist jetzt im April irgendwann, glaube ich.
Sehr cool.
Passt, und nächste Woche habe ich schon am Android.
Ich habe es ja mein Handy noch nicht, aber ich glaube, da gibt es das Paket nicht. Gut, ja, da habe ich noch andere Tools kurz zum Ansprechen, zur Fortsatzspeicherung und ähnliches und allgemein. Den Anonymisierer Tor sollte man kennen.
Medien mittlerweile von Future Zone so erwähnt wurde.
Ja, der wird immer wieder erwähnt, weil es ist eine freie Software, jeder kann seinen Node aufbauen und es wird im Grunde wie das Onion Routing nennen sie es, ist also wie eine Zwiebel. Man packt sein Paket einmal ein, verschlüsselt es nochmal und nochmal und nochmal und jeden Teilnehmer im Netz, dem er das übergibt, der sieht, kann das nur die oberste Schicht einschlüsseln. Mhm. Dort steht dann drin, wie er es weiterschicken soll. Und so geht es immer weiter rüber, bis nichts mehr drin, also keine Schicht mehr drüber ist und dann wirklich die Anfrage drin steht und der Exit-Node, also der letzte in der Reihe, schickt das dann an die Webseite oder an was auch immer man verwendet, macht die Anfrage, packt das alles wieder zusammen und schickt das wieder zurück.
Aber das macht insgesamt das Surferlebnis ein bisschen zäher, oder?
Also wenn es wird schon, die Latenzen werden natürlich höher, weil das geht über viele Nodes. Aber inzwischen ist es schon zum Surfen recht annehmbar.
Ja. Okay. Also du würdest schon empfehlen, dass man das verwendet?
Also wenn man irgendwas zum Anonymisieren hat oder wenn man halt Privatsphäre will oder zum Beispiel, es wird auch sehr viel verwendet in Syrien oder in den ganzen oder China und zum Rauskommen aus der Firewall. Also wenn man in ein Land ist, wo man nicht einfach so ins Internet kann, ohne dass man überwacht wird.
Und wie sehr ist der Bedienungsaufwand für einen Laien? Kann ich dem sagen, installiert ihr Tor? Oder?
An und für sich ist das relativ einfach. Man kann zum Beispiel unter Windows gibt es die Sachen, ich weiß nicht, wie es genau ist, da gibt es halt ein Paket, das installiert man, und da muss man im Firefox, gibt es auch ein Tor-Button-Plugin, da klickst du nach einfach drauf und das stellt sich ein.
Okay.
Also lokal ist das dann als Proxy, glaube ich, realisiert, oder auf deinem eigenen...
Genau, das ist ein SOX-Proxy, mit dem kann man im Grunde jedes Programm, was SOX-Proxy kann, kann darauf zugreifen.
Also normalerweise Browser richtet man den Proxy
ein.
Die Tor-Server sind keine dedicated Server, das sind andere Peers, oder?
Die das sind irgendwelche Leute, die halt das auch als Node eingerichtet haben. Standardmäßig
und
ist nichts über dich.
Okay.
Also standardmäßig, genau, das musst du explizit
einstellen. Wenn ich jetzt sozusagen den Leuten sagen will, ja, ich will ein Tor-Node werden, um anderen zu helfen, was muss ich da machen? Oder ist das
am einfachsten, nicht empfehlenswert, unter Linux halt das Config-File irgendwo ein Yes reinschreiben, so auf die Art. Ich habe es selbst noch nicht gemacht. Dann gibt es noch zusätzlich die Option, dass du, ob du ein Exit-Node sein willst. Also ob du wirklich nach deiner IP im Internet erscheint oder ob du nur eine Zwischenstation ist, wo dir eigentlich nichts passieren kann.
Das ist ja halt schon ein Ding, weil das der Endpoint, da sagt man so, da werden halt dann so
dort kommen Leute, dann die Anklagen. Die
haben, da kommen dann die Anklagen.
Also zum Beispiel, genau, du postest irgendwas Illegales und dann steht dort beim Server mal als erstes deine IP-Adresse drin.
Genau.
Da würde mich auch interessieren, wie die Rechtslage in Österreich ist, wenn man sagt, ich hatte einen Tor-Knoten, einen Exit-Node aktiv, bin ich dann davor gefeit, dass ich dann, oder muss ich dann selber...
Ich glaube, das ist ein Werbespiel.
Da hast du die noch, glaube ich, noch
die Arschkarte gezogen.
Die Betreiberhaftung oder wie das heißt. Ja. Genauso wie einen offenen Wi-Fi-Hotspot hast. Nur noch Ärger.
Die darf man betreiben, oder? Offene.
Na, ich weiß noch, in den USA.
Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist. In Deutschland und Österreich gab es immer wieder Diskussionen, ob du dafür haftest dann oder ob das überhaupt geht, ohne wirklich Anmeldung, dass du die Leute kennst, die dann
drüber. In Deutschland gibt es ja die Mitstörerhaftung. Man haftet ja für alles, was andere auf deinem Equipment machen. Also deswegen in Deutschland zum Beispiel ist es sicher so, dass du nicht.
Bist du also wenn voll du, haftbar dafür, was auf deinem
Equipment wahrscheinlich auch für ein Tor-Exit-Not oder wie ein offenes Wi-Fi, aber. Da gab es einmal den coolen Artikel von Bruce Schneier, diesen Security-Experten, der hat gesagt, warum, der hat da so ein Pamphlet geschrieben, warum man sein WLAN offen lassen sollte. Und zwar auch aus dem Grund, dass weil man sich da, aber ich weiß nicht, wie die Rechtslage bei uns ist, aber er hat da gemeint, dass man, weil du dich dadurch auch befreist, glaube ich, wenn es richtig...
Naja, du hast dann nur noch die Störerhaftung oder die
Meetings
und nicht mehr die... Ja, weil du die User nicht mehr kennst.
Ja, weil ich sagen kann, du kannst sagen, das war wer anders. Ja, weil mein WLAN war offen, sorry, das war nicht ich.
Kannst du billiger davon
kommen. Aber nur, ob das in Österreich so ist, weiß ich eben nicht. Also das kann ich jetzt nichts klar dazu.
Ja, es ist, glaube ich, immer ein Graubereich, was wirklich ist, wenn so ein Fall auftritt.
Das Problem ist auch...
Es kam doch immer wieder vor, dass die Tor-Exit-Nodes beschlagnahmen haben, sie in Deutschland öfter
gehabt. Wenn es zu wenig gibt, nämlich würde ich sagen, wenn das Tor-Netz lebt ja davon, dass es gut viele Nodes gibt, über die das geroutet wird und viele Exit-Nodes gibt und wenn es dann zu wenig gibt, oder das kann ja auch das Bundeskriminalamt Exit-Nodes betreiben und hat dann zum...
Natürlich. Ja, es nützt ihnen nicht viel, weil sie den
Absender haben den vorigen Hop haben sie, oder?
Sie müssten zumindest die Hälfte normaler, für die einfachsten Angriffe müssen sie, glaube ich, die Hälfte der Strecke kennen. Und da er bevorzugt über mehrere Länder geht, die Strecke, ist es halt schwierig.
Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, wenn ich mit nur im Land bliebe, dann könnten ja die zum Beispiel in Österreich einfach 500 Tornodes oder
5000 Ja, oder China Tornodes. War sehr groß, weil sie haben irgendwie in China waren die größte Anzahl von Tornodes an der Weile. Und dort haben sie natürlich auch geschaut, was sie rauslesen können.
Ja.
Und deswegen gibt es, die Algorithmen werden immer verbessert, dass sie über andere Länder gehen. Und sie haben, glaube ich, auch irgendwelche offiziellen Server, die auch dazwischen geschalten werden müssen oder können, die dann vertrauenswürdiger sind. Aber ich weiß nicht, wie es aktuell der Stand ist. Es gab jetzt auch beim letzten CCC einen Vortrag von französischen Wissenschaftlern, die gemeint haben, sie haben einen Angriff gegen Tor gefahren. Der dann halt sehr theoretisch war. Die Torentwickler sind auch im Publikum gesessen und haben das nachher argumentiert, wieso das eigentlich ein Blödsinn ist. Weil die Angriffe, die sie vorgezeigt haben, gehen in der aktuellen Version so gar nicht mehr. Und wenn, müsstest du zehntausende Server betreiben in verschiedenen Ländern und das wird ziemlich
also logistisch
schwer. Nicht
möglich. Oder unwahrscheinlich.
Du bräuchtest ein großes Botnetz, dann wird es gehen. Also ja, da, wenn du wirklich 10.000 Botnets-Leute hast, die du alles klein, also als Nodes einrichtest, könnte man sicher was machen, aber der Aufwand...
Das heißt, wir müssen nicht Angst vor den Behörden haben, sondern vor den Botnets-Betreibern. Aber anders, kurz Zwischenfrage, fällt mir ein, kennt jemand von euch eigentlich I2P oder wie verhält sich das zu Tor? Ist das was?
Ah, das kenne ich nicht immer wieder im Namen. Unter, aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert.
Es ist ja ähnlich, also ich glaube, ich muss mal kurz, ich muss gestehen, gerade mal Wikipedia-Artikel drüber gelesen und
nicht. Aber sind das nicht mehrere große Server, aber nicht so.
Nein, du kannst selber auch, also immer das, du kannst selber auch so eine Node betreiben, aber ich habe das. Ich muss ehrlich sagen, noch zu wenig damit beschäftigt, um es jetzt zu differenzieren zu können, was der große Unterschied zu Tor ist oder ob das vielleicht eher ein ähnliches Konzept ist.
Ich habe keinen Plan. Also da
mehr müsste es auch nur so als Namen untergekommen, ich habe es auch noch nicht genau
angeschaut. Muss man recherchieren. Rechercheaufgabe.
Ja, bis zum nächsten Mal. 2P, also
Notiz an mich.
Mehr mal.
Du, was haben wir noch Schönes für die Command Line?
Ja, sehr schön, dass die Command-Line-Rubrik so.
Kann man mal das abarbeiten, ja.
Ehrlich.
Ja, mal zu Tor kann man ja gleich noch was ansprechen. Es gibt nämlich so ein nettes Tool, das nennt sich T-Sox. Das machst du einfach T-Sox, dann das Programm, was du aufrufen willst, und alles, was der über TCP-Verbindungen rausjagt, geht über einen bestimmten Sox-Proxy.
So was gibt's?
Ja.
Wow.
Und dieser Sox-Proxy kann zum Beispiel, wenn du in den Port einstellst, ein Tor-Server sein. Da brauchst du zwei Zeilen in der Config
und schickst ihn
er schickt alles über Tor.
Das heißt, der wrappt alles, was dieses Programm jetzt macht, an TCP und schickt es über einen Proxy.
Genau. Schön. Was aber das Problem ist, da muss man aufpassen, was ich ausprobiert habe auch schon, es gibt halt immer wieder irgendwelche Programme, die halt zwischendurch auch UDP-Pakete schicken.
Oh, ja.
Die werden nicht getunnelt.
Okay.
Das heißt, du musst genau anschauen, welche Protokolle das Programm verwendet.
Immerhin.
Zum Beispiel, BitTorrent-Clients machen normale TCP-Verbindungen angeblich, aber diese ganzen Zusatzfeatures schicken UDP-Pakete, um den Traffic niedriger zu halten und ähnliche Features. Das heißt, du müsstest alles mal abdrehen.
Aber zumindest, wenn man es weiß, wofür man es einsetzen möchte, ist es immer eine gute Sache, wenn man hat oft Tools, die vielleicht keine native, also nichts, die man nicht konfigurieren kann, am Proxy zu verwenden.
Mhm. Und das ist ja genau. Ein nettes. Weil ich habe es auch ausprobiert, zum Beispiel, wenn du, ich habe meinen Python-Interpreter einfach durch T-Sox gejagt und dort ein Skript geschrieben. Und das funktioniert dann einfach über den Anonymisierungsproxy zum Beispiel oder über einen SSH-Tunnel.
Genau, stimmt, das wäre auch.
Das Thema SSH war. Eben, das steht auch drauf. SSH eignen sich ja viel mehr als einfach nur ein Telnet verschlüsselt. Man kann auch Tunnel aufbauen, das heißt, man kann mit ein paar Kommandos sagen, ich will jetzt alle auf diesem Port einen Sox-Proxy, der über den Server geht, wo ich einen SSH-Zugang habe.
Praktisch, also einen lokalen praktisch. Port, also einen lokalen Laufstand der SSH-Client auf einem Port. Du machst SSH auf einen Remote-Server und alles, was du lokal in diesen Proxy reinschickst, geht dann im Internet eigentlich dort auf der anderen Seite erst raus.
Mhm.
Das genau. Heißt, du surfst lokal mit deinem Browser und es geht durch den SSH-Tunnel.
Das kannst du auch noch über mehrere machen. Also du kannst einstellen, dass was ich jetzt auch erst drauf gekommen bin, man kann in der Config zum Beispiel SSH einstellen, ein Gateway, wo man fertig SSH-Server einrichtet, die kann man dann einfach über einen Namen aufrufen. Den sagt man, er soll über dieses Proxy-Kommando tunneln und das ist auch wieder eine SSH-Verbindung. Das heißt, man kann direkt in ein nicht von außen erreichbares Netz rein über einen SSH-Gateway.
Das heißt, baut zuerst eine SSH-Verbindung auf und dann durch die SSH-Verbindung, durch die erste Tunnel durch, eine zweite SSH-Verbindung
genau.
Zu dem eigentlichen Zielserver, der hinter dem ersten SSH-Server also liegt und vielleicht in einem Netz, das nicht öffentlich ist.
Also ähnlich wie wenn du ein VPN aufbaust, nur wenn du das viel komfortabler.
Mit Proxy verwendest, dann also das kombinierst mit der Proxy-Funktionalität, dann hast du die. Dann tunnelst du durch zwei Server durch und gehst dort eigentlich raus ins Internet und surfst du hier auf deinem Rechner.
Was auch praktisch ist für Admins, du kannst auch einzelne Ports so auf deinen lokalen Port mappen. Mhm. Das heißt, du hast einen internen Webserver, der läuft halt auf Port 80, aber es ist halt ein Rechner, ein Server dazwischen, der über SSH nur erreichbar ist. Sagst du einfach, er soll über den drüber tunneln, den internen Webserver nehmen und lokal auf einen Port geben. Das heißt, du kannst dann im Webbrowser Localhost eingeben und eröffnet die Seite, die irgendwo hinter einem anderen Rechner steht. Was sehr praktisch ist, zum Beispiel, wenn du Datenbankentwicklung machst und kommst nicht in die Firma rein, weil da ist halt nur intern, sie haben kein VPN oder ähnliches und du müsstest in die Firma fahren dafür, kannst du auch einfach über SSH tunneln und den Port nehmen.
Sehr cool.
Und arbeiten, wie wenn das lokal bei dir wäre.
Genau, ich kenne es aus dem Anwendungszweck, wo man im Rechenzentrum halt Server betreut und so. Und das dann
ja, weil man sollte zum Beispiel nicht seinen SQL-Port nach außen offen haben.
Mhm.
Aber man könnte so genau über eine SSH-Verbindung tunneln.
Das ist rausholen.
Aber das mit dem Gateway-Feature, das war mir wirklich neu. Das ist echt.
Ja, cool. Mir auch.
Weil ich kenne es, wir haben auch nur einen Server, der noch extern erreichbar ist und dahinter stehen noch andere Server. Das heißt, ja, du musst immer eine SSH-Verbindung dort drauf machen. Und dann durch diese erste SSH-Verbindung tunst du alle weiteren, damit du zu den hinteren Servern kommst. Und so, wenn man das wirklich in die Config gleich
automatisch. Genau, sagst du einfach SSH den Server, der dahinter steht, und der Tunnel automatisch. Das ist ziemlich praktisch.
Mir fällt auf, dass je unverständlicher das Zeug ist, über das ihr redet, desto mehr leuchten eure Augen.
Das ist das zweite Bier.
Ah, okay.
Ich bin auch schon zum zweiten Bier übergegangen.
So, ja, zu den Hörern. Wir sind jetzt alle am zweiten Bier sozusagen.
Genau.
Deshalb.
Deswegen werden die Themen noch nerdiger.
Okay. Und die Augen noch leuchten.
Keine Angst, das kommt dann meine Buchbesprechung.
Gut. Haben wir vor der Buchbesprechung noch was?
Ich hoffe, wir
stecken uns so richtig
Das Einzige, was wir noch davor, glaube ich, einbringen, den Rest, die Kleinigkeiten, glaube ich, sind jetzt nicht so wichtig, ist der April-Scherz. Er ist von dir gepostet worden.
Ist eigentlich ganz
der von Telepolis? Oder?
Nein, der von Anonymous.
Der große.
Die österreichischen Politiker-Mails. Ne?
Bitdog, genau. Oder Operation Bitdog.
Bitdog, ja, für Grubenhund.
Ja, also ich habe eigentlich kann nichts, also nicht viel dazu erzählen, aus dem, was in den Medien war, aber.
Genau, also sie haben im Vorhinein angekündigt, dass sie E-Mails vertrauliche von Politikern veröffentlichen werden und am 1. April, alle Journalisten sind wahrscheinlich um Mitternacht irgendwo von den Rechnern gehockt und haben schon mal.
Ich war im IRC von An- und Austria, hab geschaut, ist da was?
Kommt da was? Und am 1. April haben sie dann eine Meldung rausgeschoben, April-Scherz.
Das ist gar nicht. Ja, und sie haben dazwischen auch so Behauptungen gemacht, so, ja, wir können es jetzt nicht veröffentlichen, weil wir gedidost werden von Regierungsseiten.
Oder genau. Ich meine, einerseits hat man sich schon geärgert, weil nichts rausgekommen ist, aber andererseits auch ein guter Medienhack kann ja auch, ist ja auch in Ordnung.
Ich weiß, also ich bin auch aufgestanden, als erstes mal kurz so Twitter gecheckt und so, was so abgegangen ist, am ersten April, nächster war schon gespannt. Mhm. Ich meine, jetzt nicht, dass ich da irgendwas Böses wünsche, aber halt einfach neugierig, was jetzt passiert.
Auf Twitter waren nur zwei, drei Meldungen,
wo ich meine, war dieses cool, mit dem, wir wurden, nichts mehr. Wir warten, also keine Ahnung, bitte warten, wir werden gedidost und das war ein bisschen.
Der Release-Server.
Ja, keine Ahnung, wer von der Regierung DDoS jetzt
auch einen Server. Na, diese vor kurzem komisch aufgestockte Polizeiabteilung da, die haben so, Cyber-Cops, so Elite-Truppe. Ne?
Ja, und im IRC war auch nicht viel mehr, da gab es halt sehr viele Flame und Kindergartenzeug. Das war echt schlimm.
Es wurde in den Medien zumindest ja kolportiert, dass halt auch Anonymous, also sofern man von einer konformen Bewegung sprechen kann, das sind doch, dass die auch halt unterschiedliche. Also nicht alle da irgendwie der Meinung waren,
das ist so. Das hat dann irgendwie, Anonymous, also, glaube ich, nachgesagt. Oder halt die Anon Austria-Leute, die Hauptdings.
Also ob das jetzt der Vertrauenswürdigkeit oder so oder der Glaubwürdigkeit geschadet hat oder ob es wirklich. Sie haben auf jeden Fall halt Aufmerksamkeit versucht zu generieren für das Thema Vorratsdatenspeicherung und so. Und ich weiß nicht, wie stark das eigentlich vorher in den Medien vertreten war, weil ich bin da irgendwie.
Ich glaube, es wurde glaube ich, schon rezipiert von den Medien.
Zumindest nach der Demo war schon, weil ja österreichweit Demos waren, nicht nur in Wien, das ist schon gekommen.
Aber ich meine, zu dem Thema diese Operation
Pitok? Wahrscheinlich nicht so.
Ah, Österreich hatte ja am Sonntag auf Titelschlagzeile mit einer konkreten Anzahl, glaube ich, 10.500 irgendwas.
200 irgendwas, ja, sie haben eine konkrete Zahl genannt.
Ja, der Redaktionsschluss ist ein Hund, oder?
Dings gesetzt, ja.
Die wollten gut raten und naja.
Da sie haben, keine Ahnung, geschrieben, dass sie angeblich ein Interview geführt haben, wahrscheinlich mit mir jetzt schon, oder? Die war halt eins, glaube ich, ich habe die Zeitung nicht so verfolgt, aber es war auf jeden Fall eins der großen Medien, die halt, also ein großes Medium, was halt wirklich das konkret auf die Titelschlagzeile gebracht hat am 1. April und dann war es eigentlich ein Fake. Also war ein cooler Medienhack.
Ja, finde ich auch. Mhm.
Was ich jetzt ganz vergessen habe, was ich eigentlich die ganze Zeit vor mir habe, aber vergessen habe, Gnome 3.4.
Ja, aber die ausführliche Besprechung muss man,
die machen wir nächstes Mal. Vielleicht ist es dann in Arch auch schon im Core drin, weil momentan ist es nur im Testing.
Also GNOME, die Desktop-Umgebung.
Muss ich als Ubuntu-User was machen, dass ich die kriege? Oder einfach nur warten?
Wahrscheinlich kriegst du sie gar nicht.
Ja. Krieg ich sie gar nicht. Also ich warten auf mein nächstes.
Du kriegst sie vielleicht mit dem nächsten
ich
irgendwas.
Ich sehe ja schon zu. Ich habe ja schon Ubuntu Beta 2, Leute. Und ich sehe schon die GNOME 3.4 Pakete reinpurzeln. Weil eigentlich hat es geheißen, okay, nur Ding und so. Und sie sind schon da. Und man kann unter Ubuntu kann man die GNOME Shell ja ganz normal benutzen. Man muss nur apt-get install GNOME Shell machen und dann schaut das als Session off und dann loggst dich normal in die GNOME Shell ein.
Schaut aber von den Standard-Configs haben sie irgendwas verpusht, wo ich mir das einmal angeschaut habe. Schaut nicht so
das Ding ist, das,
angepasst,
das irgendwie Default-Style. Das Default-Theme musst du auf das GNOME-Default-Theme ändern, dann schaut das ganz normal wie GNOME Shell aus, weil das Ubuntu-GNOME-Theme mit Unity ist halt ein bisschen irgendwie die. Das schlägt sich ja. Aber prinzipiell, also ich
benutze. Es ist möglich, als Ubuntu-User GNOME Shell zu benutzen.
Auf jeden Fall, also ich habe es auf meiner Arbeitsstation am Desktop benutze ich immer die GNOME Shell und auf meinem Netbook benutze ich Unity zurzeit, eben in der Beta 2. Ja, ich switche immer hin und her und schaue mir immer da und da an. Was mir aufgefallen ist bei GNOME 3.4, aber da können wir auch das nächste Mal länger drüber reden, was cool ist, sind die Extensions, die jetzt rauskommen und ich habe die
Extensions... Nein, die Extension gab es ja schon immer.
Ja, aber jetzt gibt es auch wirklich so eine Liste davon.
Nein, es ist deutlich kleiner geworden mit 3.4.
Es ist aber...
Nein, es gibt nur noch 4-5 Seiten, die jetzt kompatibel mit 3.4 sind. Waren vorher 12-13 Seiten.
War das so viel mehr?
Das waren hunderte
Extensions. Dann habe ich zu lange nicht reingeschaut.
Aber was jetzt geht, sind Updates. Du kannst auf die Seite gehen und wirklich auf Update klicken. Weil bis jetzt muss es deinstallieren und wieder installieren.
Ja, und sie sollen auch jetzt mit der neuen Version eigene Config-Menüs mitbringen können, was ja natürlich auch angenehm ist für solche Extensions.
Ja. Aber ja, wie gesagt. Nur alle meine Extensions, die ich in GNOME 3.2 verwendet habe, gehen jetzt in GNOME 3.4 momentan nicht.
Die sind broken.
Ja, außer, ich glaube, ein, zwei funktionieren noch, aber das war's. Aber was interessant wird, ist zum Beispiel Virtualisierungslösungen, GNOME-Boxes. Die gibt es leider in Arch noch nicht, der Rest geht.
Machen es mit KVMs, mit den Kernel Virtual Machines.
Genau. Ja. Man sagt ihnen einfach nur, da ist dein Image oder er schlägt dir die ISO-Images schon vor, die er über Drecker findet. Das ist ein Windows-Image, installiere mir das, gib mir den Serial, also den Key von Windows, dann installiert sie fertig.
Also schon
du sagst nur Username, Passwort, Key für Windows und dann installiert es fertig.
Ja,
also oder mit Linux-Images, Username, Passwort und
das ist
macht im Hintergrund, du musst nichts mehr machen.
Ist schon elegant. Also ich habe jetzt einen Test gelesen von Andreas Boschowski vom Webstandard, der sich angeschaut hat, hat gemeint, ausgereift ist halt das noch nicht. Das braucht vielleicht noch ein, zwei Versionen. Irgendwie so Spazettel mit USB weiterreichen und so.
Nein, USB weiterreichen habe ich gesehen, dass es drinnen, zumindest die Option habe ich auf einem YouTube-Video, gab es diese Option, aber ich weiß nicht, ob sie funktioniert.
Ja,
wie gut sie funktioniert.
Ja, das ist die Frage.
Das funktioniert aber auch in VirtualBox, nur in der Closed-Source-Variante zum Beispiel.
Ja, genau. Also gescheit. Also man kann es schon irgendwie, aber sie machen es einem so unleidlich, dass man es eigentlich nicht benutzen möchte.
Ja, es ist eigentlich auch nur dafür gedacht, dass man irgendwie kleinere Sachen schneller mal aufsetzt und es soll auch nicht die komplette Funktionalität von VirtualBox haben.
Ja.
Das heißt, nächste Folge tust du möglicherweise einen genauen Bericht geben.
Ja, da kann ich hoffentlich mehr machen, weil ich glaube, ich werde es jetzt mal weiterverwenden, auch wenn es die Extensions nicht alle gibt. Werde ich mal auf dem Testing bleiben.
Hm. Ja. Also, deine Buchrezension.
So, jetzt endlich darfst du.
Eigentlich habe ich jetzt keine Lust mehr.
Na, musst du.
Na, okay, wenn es sein muss. Also, ich habe ein Buch gelesen, dessen Titel ich jetzt nicht mehr weiß, aber...
Ich frage
dich ja mal gut an. Den Autor weiß ich übrigens auch nicht mehr, aber es steht dann alles in den Shownotes. Es war entweder 20 Things They Don't Tell You About Capitalism oder es war 30 Things They Don't Tell You About Capitalism.
Mhm.
Und es war ein sehr kleines Buch. Auf Englisch, man sieht einen Vogelstrauß, der seinen Kopf im Sand steckt. Und das Schöne ist, das ist ein Ökonomieprofessor, ich glaube Harvard oder Stanford, USA auf jeden Fall, der aus Korea geboren ist und der räumt halt auf mit diesen typischen neokonservativen Reaganomics-Mythen, die diese ganzen Marktfetischisten halt immer propagieren und den du auch in Deutschland immer wieder hörst und auch bei uns gibt es auch immer Journalisten, die immer halt, ja, der Markt muss das bereinigen und weil das ist so und so und mit diesen Mythen räumt er halt auf und zwar sagt er, dass die meisten nicht so stimmen, wie sie propagiert werden. Mhm. Er sagt auch nicht, es stimmt das Gegenteil, sondern sagt, es ist halt meistens ein bisschen komplizierter, die Wahrheit, und gibt dann schöne Beispiele. Und ich gebe jetzt nur ein paar ganz kleine Beispiele. Das eine ist zum Beispiel, dass das Freihandel gut ist. Und Zollschranken und also Zoll und wie soll man sagen, geschützte Industrie und Verstaatlichung schlecht ist. Und er sagt halt, dass seine Heimat Korea zum Beispiel, die derzeit Nummer 1 sind bei Schiffsbau und alles Mögliche, nur durch starke Zollschranken und Verstaatlichung hochgekommen sind.
Okay.
Und also das, wenn du aufbaust, ist das ja, der freie Markt ist nur für den gut, der schon der Stärkere ist. Ne?
Okay.
Und ja, auch Amerika, da gibt es historische Beispiele, wo zum Beispiel Amerika ganz arg also der Präsident gesagt hat, sie werden sicher nicht für freien Handel sein, das werden sie in 100 Jahren sein. Dann sagt er, okay, und die Aussage ist 18 irgendwas gefallen, wie halt die amerikanische Industrie aufgebaut worden ist. Aber es kommt halt immer sehr auf die Situation an, in der du bist. Ne?
Und er macht da wirklich 21 Fall, also halt die Anzahl.
Ja, ich glaube 30 Thesen sogar. Aber ist, und das ist super, weil du kannst so eine These lesen, die ist 2 oder 3 so kleine Seiten, das ist glaube ich ein sechstes Buch, und hast aber wirklich was zum Denken drüber. Und es ist nicht irgendwie fad geschrieben, aber wirklich so. Und viele Sachen sind ja, auch wenn du jetzt die nicht unterschreiben hättest, dadurch, dass du das immer wieder jahrzehntelang liest in den Zeitungen, denkst, ja, das wird schon irgendwie stimmen, dass die Verstaatlichung nicht so gut ist wie Marktwirtschaft. Und dann sagt er, ja, auch das bei Verstaatlichung muss nicht stimmen. Also,
es gibt nicht immer nur schwarz und weiß.
Ja, aber vor allem das, was du hörst, ist größtenteils garantiert falsch. Also es ist dann zwar auch nicht genau das Gegenteil wieder richtig. Ne? Also zum Beispiel das Planwirtschaft, das haben wir in der Schule gelernt. Ja, der Kommunismus ist untergegangen wegen Planwirtschaft und Planwirtschaft ist schlecht und nur freier Markt kann alles gut. Und dann gibt es halt so Beispiele, Brotversorgung von London und so.
Andererseits waren viele Sachen, zum Beispiel in der DDR war halt auch sehr viel, weil es boykottiert wurde, weil sie eben nicht handeln konnten, weil der Westen hat sich ja komplett abgeschaut. In Kuba ist es ja besonders schlimm, da können sie im Grunde nichts exportieren, importieren, nur mit den paar südamerikanischen Ländern.
Ja.
Und dafür leben sie noch halbwegs gut.
Und da geht er halt dann genau drauf ein, auf dieses Planwirtschaftsbeispiel, und dann sagt er, ja, es ist schon schlecht, Planwirtschaft, so wie es die Kommunisten betreiben, aber jetzt nicht, weil Planen an sich schlecht ist, sondern weil schlecht ist, dass du glaubst, du kannst alles planen. Und also dass du sozusagen die Privatinitiative abwürgst, das ist das Schlechte, und dass du glaubst, du kannst das allumfassend planen.
Also eigentlich für eine Koexistenz ein. Also
ja, halt für ein bisschen.
Der Staat soll schon in die Wirtschaft
kommen. Ja, und dann sagt er, alle erfolgreichen westlichen Wirtschaften tun sehr wohl planen, allerdings haben sie kein zentrales Planungskomitee, sondern haben das wie zum Beispiel Japan, so Industriekonglomerate, die eh sehr nah mit der Regierung arbeiten, oder Südkorea, wo so halbverstaatlichte Riesenkonzerne sind, wo auch zum Teil der Staat dann gesagt hat, ihr macht jetzt Schiffsbau, die hätten viel lieber Strohhüte produziert damals in den 50er Jahren.
Mhm. Ne? Strohhüte?
Ja, die waren, Korea war vor nach dem Zweiten Weltkrieg ein Agrarland, hat nichts, hat wirklich Begleitung gemacht und sich wirklich von unten drauf gearbeitet. Und er gibt zum Beispiel auch Österreich an, dass die ihnen also wirtschaftlich sehr gut gegangen ist während in den 70ern, während der verstaatlichten Industrie, wo einfach großer Teil staatsgelenkt war. Und er sagt, man kann es halt, aber es wird genug gelenkt auch von Privatwirtschaft und so. Also gibt es auch Planung, nur ist es halt nicht allumfassend und so ein bisschen eleganter. Aber Plan ist nicht an sich etwas Schlechtes. Es ist schlecht, wenn man es übertreibt. Also er versucht halt das gescheit zu argumentieren.
Es sind halt mehrere Variablen, die da eingreifen. Wie zum Beispiel auch die Transparenz. Unser amerikanischer Interviewpartner, den wir gehabt haben, der hat schon gemeint, Liberalismus und so wäre auch keine schlechte Sache, aber nur in Kombination mit totaler Transparenz von all deinen Geschäftsgebaren. Dann, wenn du reinschauen kannst und das ist wirklich nichts Ding. Ich meine, das ist bei staatlicher Industrie halt auch oft ein Problem gewesen.
Ja, aber zum Thema Privatisierungen und Ähnliches, da war ja noch das Thema, was ich irgendwann einmal raufgeschrieben habe in den letzten Folgen. Mhm. In England privatisieren sie ja, oder UK privatisieren sie ja im Grunde eh schon alles.
Da haben sie auch die Eisenbahn kaputt privatisiert.
Die Eisenbahn, es war schlimm, da fährst du irgendwie ein paar Kilometer und musst mit 3 verschiedenen Bahnlinien fahren, weil die
jeder... Hast du in jedem Kaff 7 Bahnhöfe? Weil die
nicht. Na, so war ich es auch nicht, aber in London hast du im Norden hast du 2 Bahnhöfe gleich nebeneinander. Und bei einem steht der Plan vom anderen nicht und du weißt nie, wo der nächste Zug nach Schottland fährt. Jetzt wollen sie immer mehr die Schulen privatisieren.
Ja.
Jetzt haben sie schon irgendwelche Militärschulen, wo dann die ehemaligen Soldaten halt die Lehrer sind und den Kindern dann Disziplin beibringen. Es gibt immer mehr verschiedene religiöse Schulen, wo halt dann auch wieder schön nur die von der Konfession dann in die Schule gehen. Ja,
das hat einen anderen Hintergrund. Der kommt jetzt aber nicht von dem Buch. Religiöse Schulen gehen nicht deshalb so gut, weil sie religiös sind, sondern weil sie so soziale Mindestschwelle haben, weil arme Leute dort nicht reinkommen, weil die oft Schulgeld verlangen.
Das heißt, das ist dann Sozialfilter. Das ist halt Privatschule. Ja. Also das ist allgemein, das ist nicht unbedingt bei den religiösen Schulen nur, es ist halt Privatschulen.
Aber
es ist
in Österreich genauso, ne?
Und das war ja eigentlich auch, haben sie irgendwie, irgendwo gab es die Begründung mit dem Privatisieren, dass es besser ist und dass es weniger Einstiegding, aber im Grunde selektieren sie viel mehr dadurch. Eben weil die Ärmeren können da nicht. Und das war ja eigentlich auch die Kadettenschule oder diese Pseudo-Kadettenschule, halt diese militärgeführte Schule, wäre dafür gedacht, dass sie halt die Leute dann nicht auf die Straße gehen und was anzünden, wie in London war. Aber keiner von denen, die sowas macht, die aus den armen Vierteln kommen, würde auf so eine Schule gehen können, weil es viel zu teuer ist. Also da werden wieder Leute Disziplin beigebracht, die eh schon
die, reiche Eltern
die bürgerliche Klasse sind, wo sie die ganz brav sind. Hm. Und jetzt irgendwo habe ich jetzt auch gehört, dass sie jetzt anfangen, das wollen sie andenken, das Straßennetz zu privatisieren.
Ja.
Was sie alles privatisieren können noch.
Es wird wieder ein Rollback kommen. Auf jeden Fall macht er sich halt davon, lustig auch über diese ökonomischen Ideologien und die Ideologen, die das halt so wie das Wort Gottes verbreiten, obwohl es einfach nicht beweisbar ist und Gegenbeweise sehr leicht zu finden sind.
Okay.
Zwei kleine Beispiele, die mir jetzt einfallen. Eins ist zum Beispiel, dass er bei Schulen gibt es also ein Vorurteil, das kann man jetzt sagen, ja, wenn das Bildungsniveau steigt und so, das ist gut für die Wirtschaft. Also wenn alle Leute in die Uni gehen, dann wird die Volkswirtschaft besser sein. Kann man sich jetzt denken, also je nachdem. Mhm. Ist eigentlich, okay, ich habe mir das auch gedacht.
Nein, je nachdem, ja.
Okay.
Mhm.
Nein, also prinzipiell, dass Bildung was Schlechtes ist. Ja. Ja. Und auf jeden Fall sagt er, Schweiz hat eine der niedrigsten Universitätsabsolventenquoten pro Einwohner. Ne? Und trotzdem steht es aber hochreich da. Und dann argumentiert er halt, dass man schon schauen sollte, ob das sinnvoll ist, wenn alle einen Hochschulzugang haben. Jetzt nicht, dass das wem verbietet, aber ob das ein nationales Ziel sein sollte, mit der Begründung, dass die Wirtschaft dann besser geht. Man kann sagen, man will das aus anderen Gründen, aus ethischen Gründen oder aus moralischen Gründen.
Ja, wobei andererseits in der Schweiz muss man auch sagen, die haben von der Qualität der Ausbildung sind sie auch besser.
Da spielen wahrscheinlich viele Faktoren mit.
Ja, sie haben einfach eine kleinere Akademikerquote. Das
ist eine ganz andere
Liga. Ja, schon, aber es gehen weniger Schweizer machen eine Uni-Ausbildung als in anderen Ländern.
Ja. Vom Prozent auf den sollte man vielleicht Bildung nicht mit Ausbildung verwechseln und wirtschaftliche Motive.
Schon, aber ich hab das eigentlich auch immer gedacht, ja, das ist dann volkswirtschaftlich gut, wenn möglichst viele Leute einen Uni-Abschluss haben. Und da sagt er, na, ist nicht unbedingt so. Man kann schon aus anderen Gründen dafür sein, aber man sollte das trennen. Ne? Und halt andere Thesen. Jetzt bin ich leider trotzdem einen Bier zu betrunken, um mir noch alle zu merken. Aber recht gutes Buch und wirklich ein kleines Buch, billiges Buch, aber sehr viel zum Nachdenken. Okay. Sehr wenig Seiten drinnen. Und halt schön, weil man liest drei Seiten und dann denkt man, boah, ja, stimmt eigentlich. Muss nachrecherchieren.
Bist du kurz nachgeschlagen, nochmal ja. Titel, also 23 Things They Don't Tell You About
okay.
Capitalism.
Von Ha Jun Chang.
Solltest du verlinken, weil ich glaube ja. Vom Namen her.
Ha Jun Chang.
Wird verlinkt. Mhm.
Gut.
Nun gut, stoppen wir mal.
Nein, ich würde sagen, wir machen einfach Schluss mit dem Podcast, oder?
Machen wir Schluss. Okay.
Also bis, ja genau, also bis nächste Woche. Bis schönen Frühlingsabend noch und ja. Bis dann.
Okay, bis dann.
Tschüss.
Ciao.